Moin. Unerwartete Ereignisse erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, daher ausnahmsweise mal nicht der gewohnte Jingle vorweg. Wir hatten Evalin zu Gast und die Sendung war auch wirklich sehr gut. Und als wir dann gerade fertig waren, fiel der Rekorder aus, beziehungsweise der Strom am Rekorder, weil da jemand an der falschen Stelle gegen ein Kabel stieß und die Tondatei war weg. Ewald reagierte recht cool und sagte gleich, er wüsste noch ziemlich genau alles, was er gesagt hat und er hätte auch jetzt nochmal spontan 2 Stunden Zeit, aber das wollten wir dann nicht. Und dank der magischen Fähigkeiten von Johnny und Sebastian gelang es uns dann heute, am Donnerstag im Verlauf des Tages, doch noch die Datei irgendwie wieder herzustellen. Die mag in der Aufnahmequalität etwas schlechter sein als sonst, vielleicht aber auch nicht und am Ende fehlen 5 bis 10 Minuten, aber das ist dann alles nach dem Schock doch noch zu verschmerzen. Und am Ende kommt dann als Belohnung auch noch eine Folge Wilco liest aus alten Übersteigern hinten dran. In diesem Sinne, viel Spaß.
Millanton 46, wir haben Mittwoch, den 4. Oktober, ziemlich genau 19.10 Uhr und wir sitzen diesmal wieder im Konferenzraum der Fanräume, um unsere heutige Sendung aufzunehmen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier hoffentlich gleich zu 5. Johnny ist, wie schon beim letzten Mal, leicht verspätet, hat das zwar angekündigt, aber auf dem Weg. Ich fange mal an zu meiner Rechten, unser Taktikexperte Tim.
Ich bin immer noch, irgendwann werde ich dann mal fürchterlich auf die Schnauze fliegen, weil irgendwer sagt, Mensch Tim, du hast null Ahnung von Fußballtaktik. Aber vielen Dank, dass du mich als Taktikexperte weiterhin...
Ich finde den Namen so schön, dann auch mit Tim dazu, das passt so gut. Und ich muss nochmal das, was Rainer Wulff letztes Mal schon erwähnt hat, diese Notizen in unfassbar kleiner Schrift, dass du das überhaupt lesen kannst.
Ja, das nachher sehen. Das ist natürlich, da ist ja viel Statistik dabei, ne? Und zum Taktischen habe ich mir diesmal tatsächlich ein bisschen weniger notiert.
Na gut, dann werden wir mal sehen, wie weit wir da kommen. Zu seiner Rechten ist der Stuhl noch frei, da kommt Johnny dann gleich noch. Und Johnny gegenüber sitzt Sebastian. Guten Abend. Du warst gerade im Urlaub. Bist du erholt?
Ja, zumal ich mich im Fußball auch nur so ergebnistechnisch gekümmert habe, dass ich eigentlich immer nur hinterher reinguckte und dachte, oh, Auswärtssieg oder oh, Heimniederlage. Und das war okay.
Ja, dafür lief das ja verhältnismäßig gut, das stimmt.
Ja, zumal die Auswärtsspiele hätte ich sowieso verpasst. Das Heimspiel ist jetzt durch Urlaub verpasst worden. Das war das Schlechteste von den, also zumindest vom Ergebnis her. Ich war ganz zufrieden.
Ja. Und zu seiner Rechten, unser heutiger Stargast, Evalin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank.
Schönen guten Abend.
Du bist auch gerade erst wiedergekommen, weil du jetzt ja in deiner neuen Funktion nur noch unterwegs bist quasi. Auch als wir vorhin sagten, was wir denn hier machen, sagte Tommy, ach guck mal, der Ewald, der ist mal wieder im Lande. Also man scheint dich auch hier im Verein schon sehr zu vermissen.
Ja, es sind viele Aufgabenbereiche, die ich im Moment abdecke und dazu gehören natürlich auch viele, viele Fahrten überall und nirgendwo hin ins Ausland oder innerhalb von Deutschland. Jetzt war ich mit dem Christian Prüss fast 3 Tage in der Schweiz. Wir waren eingeladen von der Stiftung Football is More, eine ganz tolle Stiftung, die sich mit Sport, insbesondere Fußball, beschäftigt, um regional, national und auch weltweit mit allen in Zusammenarbeit mit allen möglichen Organisationen darum zu kümmern, dass man über den Fußball Nachteile, benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Problemen herausholt und für viele, viele Dinge sorgt. Vermittlung von Werten, Gesundheitsaspekt, Frieden, Entwicklung, Völkerverständigung. Es gibt so viele Bereiche, die der Fußball allein durch seine Anwesenheit beeinflussen kann. Da machen die viele Sachen und wir sind dort auf diesem Kongress eingeladen gewesen. Das war der 6. Kongress. CSR Forum nennen sie das. Corporate Social Responsibility, das ist so der neue deutsche Begriff für soziale Verantwortung von Unternehmen und wir empfinden das ein bisschen anders, das heißt bei uns auch CSR, aber wir versuchen uns dort Kiezhelden zu fassen und ich glaube es gehört zur DNA von St. Pauli einfach dazu und wir brauchen keinen eigenen Sektor oder eine eigene Fundation in Spanien dazu und wir sind da eben halt ausgezeichnet worden für das, also der FC St. Pauli mit seiner CSR-Abteilung, wenn wir so wollen, für das soziale und ökologische, gesellschaftliche Engagement. Das waren sehr ereignisreiche Tage und sehr schön.
Genau, da werden wir dann nachher, wenn wir über deine neue Rolle sprechen, auch nochmal genauer was zuhören. Grundsätzlich heute, ihr werdet festgestellt haben, es fehlen in der Runde Wolf, Christoph und Sven. Sven musste kurzfristig wegen Erkältung absagen, daher niemand vom Fanladen heute da. Gute Besserung an der Stelle. Was wir heute machen werden, ist Folgendes. Wir werden über die drei letzten Spiele sprechen. Holstein Kiel auswärts, Fortuna Düsseldorf zu Hause, Eintracht Braunschweig auswärts. Dem Stammhörer fällt auf, es fehlt das Heimspiel gegen Ingolstadt. Das verschweigen wir aus gutem Grund, weil da hätte auch keiner Lust mehr drüber zu reden. Und dann in der zweiten Hälfte uns, wie gesagt, mit Ewald und seiner neuen Funktion hauptsächlich beschäftigen. Da haben wir auch einiges an Hörerfragen bekommen. Der Spendenbutton, den ihr auf der Seite findet von PayPal, der wurde auch wieder genutzt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Kiesel, der den getroffen hat. Und da nochmal der Hinweis, wir brauchen noch ein drittes Mikro. Wer also uns da noch was zukommen lassen möchte, darf das gerne tun. Dann fangen wir an mit dem Spiel in Kiel, welches wir bekanntlich mit 1:0 gewonnen haben durch ein Tor von Johannes Flum, was wunderbar den Winkel erreichte. Noch viel schöner war eigentlich die Vorarbeit von Richard Neudecker. Ich frage mal, Tim, du warst da, weiß ich, weil du Übersteiger verkauft hast?
Ja.
Ewald, du warst auch vor Ort?
Ich war auch vor Ort.
Wie regelmäßig nimmst du denn die Auswärtsspiele jetzt noch mit?
Ja, bei den Auswärtsspielen, das war eigentlich das erste Auswärtsspiel, was ich sehen konnte. Ich bin viel unterwegs. Ich war schon zweimal in Stoke. Das haben wir natürlich immer so gelegt, dass ich bei den Heimspielen dabei sein kann. Das hat sich aber auch so ergeben. Das macht ja für mich auch nur Sinn, nach Stoke zu fahren, wenn ich dort auch was zu sehen bekomme. Das heißt, wenn die Heimmannschaft zu Hause spielt, wenn die U23 zu Hause spielt, wenn die U18 zu Hause spielt, weil da die Talente rumlaufen, die für uns vielleicht interessant sein könnten. So habe ich also schon mal da zwei Auswärtsspiele verpasst. Jetzt haben sie in Braunschweig gespielt, da war ich in der Schweiz. Das war das erste Auswärtsspiel, was ich gesehen habe.
Wie bist du da hingereist? Bist du mit der Mannschaft gefahren? Oder?
Nein, wir sind einen Bus mit Sponsoren, mit Business Seat Inhabern gefahren. Das war eine lustige Erfahrung. Da waren viele Leute dabei, der ganze Bus voll, und wir haben viel Spaß gehabt, haben uns gut unterhalten. Das ist ja auch für die Leute immer ein gutes Netzwerken. Waren frühzeitig da, haben viele Gespräche geführt und dann auch gemeinsam das Spiel uns angeschaut, auch diskutiert ein bisschen auf der Tribüne und hinterher natürlich im Bus den Sieg gefeiert und auch ein bisschen versucht zu erklären, was da passiert ist.
Wir haben in der letzten Sendung schon im Vorfeld dieses Spiels drüber gesprochen, dass es bei der Organisation ziemlich viele Sachen gab, über die man sich nur wundern konnte. Unter anderem hat der FC St. Pauli keine Sitzplatztickets bekommen, zumindest nicht für den freien Verkauf. Ich nehme an, ihr habt dann auf der Haupttribüne gesessen?
Wir haben auf der Haupttribüne gesessen, aber das waren, neben mir hat Uwe Stürmer und seine Frau gesessen. Danach ging es dann ins Nirvana. Also das heißt, wir waren ganz links außen auf der, vielleicht weil wir auch links außen sind, keine Ahnung. Aber das waren die letzten Plätze ganz links, wo wir gesessen haben. Aber gut.
Wart ihr denn schon drin, als die Kieler Heimfans unseren Gästeblock besuchen wollten?
Das habe ich leider nur, wir waren im VIP-Raum, haben Gespräche geführt, deswegen bin ich ja mit den Leuten dahin gefahren. Und dann sehe ich am Rande, da waren lauter Monitore, und dann sehe ich, wie plötzlich auf dem Platz eine riesen Bewegung ist. Schau dahin, sehe irgendwie so eine Truppe in schwarzen Klamotten durchs Bild rennen. Und dann wollte ich mir das genauer angucken, und in dem Moment haben sie die Kamera offensichtlich, die das aufgezeichnet hat, gekippt, so dass du dann nur noch Beine von Spielern von Kiel sahst. Ich bin dann rausgestürzt und wollte mir das angucken. Da war schon alles passiert. Da habe ich nur noch gesehen, wie einige über den Zaun zurückgeklettert sind von den Kielern in ihren Block, wie dann eine Truppe von GSG 9 Leuten vom Platz marschiert kam in Vollmontur. Und dann muss ich mir das alles erklären lassen. Also ich habe es leider nicht selbst sehen können.
Wenn du auf dem Platz gewesen wärst, wärst du ein Kandidat gewesen wie Matthias Hein, der da den Kieler mit körperlichem Feedback beglückt, oder hättest du dich da eher rausgehalten? Oder sind die Zeiten vorbei?
Ja, gut, ich habe natürlich auch schon Dinge erlebt, Ich weiß es jetzt nicht, wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen, was die da gewollt haben. Ich meine, wenn die quer über den Platz rennen, es wird ihnen ja schwerfallen, irgendeinen von unseren Fans zu attackieren. Da hätten sie schon sich anstrengen müssen, um über den Zaun zu klettern. In dem Moment, wo sie eine Fahne klauen, das ist ja offensichtlich ein ganz großes Sakrileg, da wäre ich wahrscheinlich auch dazwischen gegangen und hätte gesagt, die Fahne bleibt jetzt bei uns hier. Aber es, wenn es jetzt zu Bedrohungen gekommen wäre, dann, ich glaube, dann wäre ich auch ehrlich auch eingegriffen. Ich habe Dinge erlebt, als ich Trainer bei AEK Athen war. Da haben mal Leute den Platz, unseren Trainingsplatz gestürmt. Das war eine Ausnahmesituation. Die haben uns da wirklich alleine gelassen. Sie wollten ja damals absteigen. Sie wollten verschwinden. Das hat mir nur keiner gesagt. Deswegen haben sie mich dann auch weggeschickt, als der Klassenerhalt drohte, die letzten zwei Spiele, damit sie auch auf jeden Fall absteigen und ihre Schulden loswerden können. Aber ich habe eine Situation erlebt, da waren dann wirklich, unsere Geschäftsstelle war besetzt, monatelang. Die Mitarbeiter waren nicht da. Ich stand alleine da mit Leuten, die ziemlich, also mit Fans, die wirklich alles gemacht haben, was Gott verboten hat. Und dann haben sie sich irgendeinen Spieler rausgegriffen, der sie beleidigt haben soll, den sie aber vorher auch beleidigt haben beim Warmlaufen, und haben den mit Eisenstangen, also die Stangen, die wir hatten, die man in die Erde steckt, mit den Eisenspitzen dran, haben den verprügelt. Und da habe ich mich dazwischen geworfen, obwohl das waren alkoholisierte Leute, 1,90 groß. Ich muss sagen, 80% meiner Mannschaft hat sich verpisst. Und noch 3-4 Spieler waren dabei und meine Wenigkeit. Das war die extremste Situation, die ich erlebt habe. Aber das ist für mich, das ist auch da ein Reflex, wo ich nicht drüber nachdenken würde, wenn jemand bedroht ist, wenn jemand unberechtigterweise einen bedroht, dann schmeiße ich mich dazwischen, selbst wenn ich komplett unterlegen bin. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe mich einfach davor geworfen. Ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Früher musste man noch sein Gewissen prüfen lassen. Und da bin ich staatlich anerkannt, dass ich keine Gewalt anwenden will, aber ich habe dann so manche Fantasien, was ich machen würde, wenn ich bestimmte Leute treffe. Also in dem Zusammenhang kann ich das jetzt nicht beurteilen.
Okay. In der Zwischenzeit, Johnny, es tut uns sehr leid, wir mussten schon mal anfangen, weil uns die Zeit weglief.
Ich werde mich dann nachher ausführlich mit dem Mikrofon aus und drüber beschweren.
Alles gut, das darfst du gerne tun.
Ich muss auch nochmal aufbauen, deswegen. Wollte nur nicht unterbrechen mittendrin.
Du musst noch aufbauen. Hast du wieder Bier mitgebracht? Oder?
Ich dachte, technisch, wenn wir themenmäßig kürzer treten, dann kann ich mehr Bier trinken. Nein, ich habe nur meinen
Laptop. Ach so, okay.
Damit ich nachher auf Transfermarkt.de lesen kann, wie viel Eberlin wirklich wert war oder ist.
Ja, schauen wir mal.
Und wer dein Schuhausstatter ist, da steht er meistens auch noch bei.
Okay. Tim, du warst, als das Ganze passierte, noch draußen?
Ja, und ich habe mich total geärgert, dass, also, ich bin ja ein, ich sag mal so, ich, freue mich, wenn es leuchtet. Das zieht mich irgendwie magisch an. Und ich diese ganze Diskussion um Pyrotechnik, die lassen wir mal außen vor. Ich sag nur, ich freue mich, wenn es leuchtet. Und habe mich maßlos geärgert, als ich draußen stand und gesehen habe, da drin, da fackelt das irgendwie. Habe aber überhaupt nicht mitgekriegt, was da passiert ist eigentlich. Ne? Habe gar nicht mitgekriegt, dass da irgendein Depp versuchte, ein Bengalo in unseren Block zu werfen. Und ich habe mich dann auch ins Stadion begeben, wie 1000 andere Fans. Und draußen war auch nicht viel weniger los, weil der Kieler Ordnungsdienst sich nicht mit Ruhm bekleckert hat und sich überlegt hat, dass genau ein Einlass mit einer Person, die Tickets kontrolliert, die richtige Anzahl ist, um 2400 Gästefans da durchzulassen. Und die hatten diesen einen Einlass offen und hatten sie so zum Eingang, den hatten sie so ein bisschen slalommäßig gemacht, damit sich das...
Wie am Flughafen, ja.
Genau, wie am Flughafen halt. Und dementsprechend war der Weg von der Luftlinie, der war wesentlich kürzer. Es waren nur 5 Meter vom Eingang-Gästebereich bis zum Einlass. Und als es dann, naja, 10:06 oder so bin ich reingegangen oder wollte ich reingehen. Und da wollten natürlich alle reingehen. Und dann ist natürlich auch, sind dann noch einige angekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, USP ist zu der Zeit auch erst angekommen. Auf jeden Fall waren bestimmt noch 1000 Leute draußen. Ja. Und das führte dann dazu, dass dann die Leute auch teilweise über diese erste Absperrung rüber sind, um direkt näher an Einlass zu kommen, damit sie eben kein Slalom laufen müssen. Da dachte dann wohl der Ordnungsdienst, okay, hier soll ein Blocksturm stattfinden, und hat das Ding dicht gemacht komplett. Und zur gleichen Zeit ich war da schon mittendrin, kurz vorm Einlass, also so einen Meter vorm Einlass. Zur gleichen Zeit fuhr links vom Einlass, da war so ein Zaun, da fuhr gerade ein Wasserwerfer vor. Ich weiß nicht, ob sie den vorgefahren haben, weil sie gesehen haben, oh, hier Blocksturm oder so. Es führte auf jeden Fall dazu, dass die einige Leute sich schon vorbereiteten mit Kapuzen, andere so leichte Panik kriegten und weg wollten vom Einlass, während von hinten über die Absperrung weitere Leute rüberkamen. Und also es wurde richtig eng, ne? Also ein Drehbuch einer Katastrophe. Ja. So, ne?
Mit rumbekleckert hat sich Holstein bei der ganzen Geschichte definitiv nicht. Das war organisatorisch schon ziemlich nah an der 6.
Genau, letztendlich bin ich ohne Ticket und Körperkontrolle ins Stadion reingekommen.
Weil dann auf einmal alle rein wollten und die Ordner gar nichts mehr machen konnten.
Genau, da stand ja einer stand da um 17:45 oder so, da stand noch einer und da standen noch 1000 Leute. Das ist ja, also selbst mit 2400, das geht ja mathematisch gar nicht auf, diese Rechnung. Und naja, wie gesagt, also ohne Ticket und Körperkontrolle bin ich dann ins Stadion und ja, habe mich dann auch erst informieren können, was da überhaupt los war in der Zwischenzeit so.
Also im Stadion. Stand zu der Zeit schon in der Kurve. Johnny, warst du da?
Nein, ich bin nicht nach Kiel gefahren, ich hatte Vorlesung.
Du hast es also am Fernsehen verfolgt?
Nicht mal das durfte
ich. Du hast das in der Vorlesung verfolgt, an deinem...
Nicht mal das durfte ich machen. Ich habe bei der Dozentin nachgefragt, und zwar unsere erste gemeinsame Stunde. Sie wollte mir was über Marketing erzählen. Und ich hätte vielleicht auch nicht sagen sollen, dass ich das alles für Kokolores halte und ich vielleicht lieber Fußball gucken soll heute. Okay. Das hat es am Ende nicht ganz so geklappt.
Aber warum sitzt du dann in der Vorlesung, wenn du alles für Kokolores hältst?
Ich lasse mir das staatlich fördern und ich habe da eine Anwesenheitspflicht.
Oh, okay.
Na gut, also ich stand in der Kurve zu der Zeit, ich war sehr früh reingegangen und irgendwie unterhielt ich mich gerade mit jemandem und dann hieß es nur, die Banner und ich dachte, was ist los? Und in dem Moment kamen dann halt wirklich diese 25 Leute gerade über den Zaun gestiegen und jetzt vielleicht nochmal die kurze Erklärung für die Leute, die das nicht von Anfang an verfolgt haben. Also es gab am Samstag vorher einen Vorfall, der mutmaßlich durch St. Pauli-Fans erzeugt wurde, als man Kieler bei der Rückfahrt aus Aue überfallen hat. Das nochmal so stehen, da wurde ein Banner entwendet und dementsprechend war das jetzt wohl die Antwort. Es waren halt 25, die über den Zaun gingen und du saßt dann so langsam an der Mittellinie, als ist die Kondition weg, ja, oder der Mut, je nachdem. Es liefen dann so 3, 4 noch weiter, die dann noch ankamen. Und da habe ich nur gedacht, eigentlich echt schade, dass USP nicht da war auf der einen Seite, weil dann wären die nicht bis zum Zaun gekommen, sondern dann wären unsere Leute auch über den Zaun gegangen. Also so schön Andreas Rettig nach dem Spiel unsere Kurve gelobt hat für das besonnene Auftreten und das Nicht-Reagieren. Ich glaube, wenn ein paar mehr Leute schon da gewesen wären, wäre das anders ausgegangen. Im Nachhinein wahrscheinlich gut, dass es nicht so war. Und das, was USP gemacht hätte, nämlich die Banner verteidigen, haben dann ja glücklicherweise unsere Spieler getan. Allen voran Matthias Hein, Samir Alagui und auch Patrick Löckner, der Co-Trainer. Und dieser Blick von Sami Alagui, als er die Fahne zurück in den Block bringt und in den Himmel reckt und du wirklich so siehst, so, ich habe Feuer gemacht. Es war also wirklich so ein ganz erhabenes Gefühl, was er da jetzt erreicht hat. Und ich habe in dem Moment habe ich auch nur gesagt, okay, wir können hier heute spielen, wir wollen, wir gewinnen das Ding, die Jungs sind heiß. Die haben ja jetzt richtig Bock drauf und da war ich mir sehr sicher, dass wir das nach Hause bringen.
Das heißt, die sind tatsächlich über den... die sind nicht bei euch über den Zaun, die sind hinten über den Zaun und dann sind nur bis zum Zaun gegangen und haben ein paar Banner weggenommen.
Das war auch das einzige Ziel. Also die wollten nur an den, zwei kleinere Lappen, wo man da halt auch dazu sagen muss, das waren halt bestimmt nicht die, die sie eigentlich wollten, weil sie wollten garantiert das USP-Banner, aber das war halt auch gar nicht da. Sie
aber losrennen müssen, wenn USP im Block ist.
Ich wollte gerade sagen, genau. Das sieht man ja auch von gegenüber eigentlich so ungefähr.
Ich weiß aber auch nicht, ob sie das bewusst gemacht haben, bevor USP war.
Das ist ja so ein bisschen meine Vermutung, dass sie das erst, also dass sie mitgekriegt haben, USP ist noch nicht da. Jetzt können wir es machen, weil sonst gibt es einen auf die Nase.
Ja, aber also ein Bekannter von mir ging halt hinter dem Kieler Block lang vor dem Spiel und der sagte, die standen da alle schon genau so gekleidet, dass klar war, dass das heute passiert. Ich meine, das war jetzt nach der Vorgeschichte am Samstag auch nicht überraschend. Von daher haben sie das sicherlich geplant und wenn USP halt wie sonst auch eine Stunde vor Anpfiff drin gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber ich bin mir halt sicher, es wäre dann anders ausgegangen.
Ist es denn sicher, dass das Leute von uns waren, die das am Wochenende vorher gemacht haben?
Das können wir jetzt hier natürlich nicht urkundlich festhalten.
Da schreien sich die Kinder im Internet gegenseitig an für und sagen, die hatten das an und die haben das erzählt und sowas, aber von uns war keiner dabei. Tim, du mit einer HSV-Vergangenheit, ich muss ja fragen. Ja, aber witzig fand ich, was der magische FC-Blog dazu geschrieben hat, als dann die 25 losgeturnt sind und am Ende noch 3 angekommen sind. Vielleicht ein bisschen mehr Cardio und ein bisschen weniger Pumpen fürs nächste Mal.
Ja.
War schon genau die richtige Ansage.
Und dann gab es ja auch noch Support-Boykott, wo ich halt auch nicht verstehe, warum. Also da lasse ich mir das Banner klauen, okay, dann muss ich mich auflösen laut Ultra-Kodex. Und dann sage ich auch noch, heute supporte ich nicht. Johnny, du als unser Support-Beauftragter.
Man muss ja sich dann erstmal über den Verlust bewusst werden und orientiert sich dann neu, heißt es immer so schön. Also das sind dann immer noch die gleichen Leute, die dann hinter einem anderen Lappen stehen. Aber die machen erstmal irgendwie 2-3 Wochen Pause. Die haben auch beim nächsten Heimspiel gegen...
Egal.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hing das Sektion Spielsucht-Banner und sowas alles, aber das stand der Ding nicht mehr und es hat auch keiner gesungen und getrommelt. Vielleicht sind sie noch traurig, ich weiß es nicht.
Naja.
Aber ich habe neulich gelesen, dass in Italien, wo das Ganze ja herkommt, es wohl eher so ist, dass wenn das Banner in einem fairen Kampf verloren wurde, dann könnte man drüber nachdenken, sich aufzulösen. Also so diese Dogmatik, die hier in der Diskussion manches Mal zumindest angeführt wird, wird da wohl auch gar nicht so gelebt, sondern das war eh nur unser Zweitbanner und es war kein fairer Kampf, weil die waren zu 40 und wir nur zu 10 oder die waren größer als wir oder so.
Es gibt ja auch in deutschen Fanszenen ein sehr, sehr unterschiedliches Verständnis zu dem Thema.
Ja.
Also wenn wir uns mal nach Stuttgart gucken, das Kommando Cannstatt, die auch schon Auswärtsfahren verloren haben, oder gar nicht so weit weg gucken nach Babelsberg, die halt auch überfallen wurden, nach dem Spiel irgendwie. Ich find's eh albern. Also an so einem Stück Stoff irgendwas festzumachen, das ist immer so eine Sache. Das verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Also ich habe früher mit 10 Jahren habe ich sehr gerne im Wald Fahnenklau gespielt. Das fand ich super.
Im Zelt war.
Genau. Ja, das fand ich super.
Mit 10 Jahren. Vergangenheit, Fahnenklau. Tim, was haben wir da nochmal ins Boot geholt?
Eva, wie ist das in Griechenland? Weißt du das? Was gibt's da überhaupt Banner? Oder machen die nur Pyro?
Ja, in Griechenland, das war schon extrem. Deswegen habe ich ja auch schon öfters gesagt, bei aller Kritik an dem, was an Gefahr entsteht, wenn Pyro gezündet werden, das ist ganz klar, dass die Sicherheit der Leute im Vordergrund stehen muss und man nicht die Gesundheit von irgendjemandem gefährden kann. Natürlich sieht das klasse aus und das gibt natürlich eine riesen Stimmung, aber man muss es halt so organisieren, dass niemand zu Schaden kommt, aus meiner Sicht. Und deswegen habe ich das schon mal öfters gesagt, ich kenne aus Griechenland, bin ich ganz andere Dinge gewöhnt und dagegen sind manche Dinge, die hier bei uns passiert, sind Kindergeburtstag. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also wenn hier 3 Pyros angezündet werden, auch wenn jetzt jemand bedroht wird, das habe ich auch gesagt bei der AFM-Veranstaltung, habe ich dann anschließend von den einschlägigen Journalisten, die eigentlich über die tolle AFM Ü50-Veranstaltung berichten sollten und deswegen eingeladen wurden. Das war sehr, sehr naiv. Die haben dann kein Wort über die schöne Veranstaltung geschrieben, sondern nur darüber, dass ich irgendetwas verharmlost hätte, was die USP mit Dresden gemacht hat und was die USP mit Pyros macht. Aber ich habe einfach nur gesagt, ich kenne ganz andere Dinge und für mich ist das komplett überzogen. Manchmal, wenn 3 Pyros im Stadion gebrannt haben und dann kommt schwarzer Rauch steigt auf, dann ist das eine Meldung in den Tagesthemen manchmal gewesen. Und wie schlimm das ist und in Griechenland, da sind Dinge passiert, da werden Leute mit dem Leben bedroht, da werden Leute abgestochen. Jedenfalls damals jetzt in den letzten Jahren habe ich es nicht mehr so verfolgt, aber unsere Fans haben auch solche Fanräume gehabt hinterm Stadion. Da kommt dann plötzlich irgendeine Truppe an, was weiß ich, Panathinaikos-Fans, Olympiakos-Fans, schießen mit Leuchtmunition in die Geschichte hinein. Da kannst du froh sein, dass keiner dabei gestorben ist. Also das ist dann schon eine andere Qualität, ohne jetzt irgendetwas beschönigen zu wollen. Mhm. Aber das war schon Hardcore. Aber das waren eben auch die Vorboten. Ich war ja von 2006 bis 2009 ungefähr da, dann 2010 nochmal und jetzt nochmal, muss ich schon überlegen, IKT, was war das, 2013, 12, 13, das sind halt die Vorboten dieser riesengroßen Wirtschaftskrise gewesen, wo dann eben auch Leute rumlaufen, die verzweifelt sind. Ob man so begründen und erklären darf, das hat man dahingestellt.
Ich war übrigens mal bei Panionios Athena, warst du ja auch Trainer. Und da ist in der Halbzeit, also da wurden wir erstmal ganz schräg angeguckt, als wir sagten, ja, wir wollen jetzt wirklich zu diesem Spiel. Ne? Das ist also Länderpunkt Griechenland, muss ich dazu sagen. Aber da wollten, meine Freundin und ich wollten zu dem Spiel und die guckten uns schon an und wir wollten für den Stehplatzbereich ein Ticket haben. Und da sagten uns die schon im Ticketverkauf bloß nicht den Stehplatzbereich, weil da der örtliche Ultra, die örtlichen Ultras, die Panthers nämlich von Panionios Athen, gestanden haben. Und die Also da wurde auch immer, ich sag mal, ein bisschen gefackelt, aber da war auch niemand im Stadion. So, dementsprechend war das ziemlich ungefährlich. Und in der Halbzeit ist ein älterer Herr rumgegangen mit einer Plastiktüte. Und die sah relativ schwer aus. Und der hat jeden, der auch im Sitzplatzbereich saß, hat er angeschnackt und hat irgendwas mit, irgendein Wort mit Phosphor gesagt. Und irgendwann rief einer von den Ultras da über den Zaun und meinte, hier, gib mal her, hat ihm irgendwie Geld in die Hand gedrückt. Und dann war auf einmal die ganze Kurve in orangen Rauch gehüllt. Also da werden die Rauchbomben, die wurden da verkauft, so in der Halbzeit, so zwischendurch.
Das war der Vereinspräsident wahrscheinlich.
Irgendwie
musste er zum Euro kommen.
Gut, wir noch ganz kurz aufs Sportliche schauen beim Spiel. Timo Schulz war mal hier zu Gast und hat uns den Begriff der Vororientierung beigebracht. Und das, finde ich, war wunderbar zu sehen bei Richard Neudecker in der Situation, wie er den Ball annimmt, wie der den weiterspielt auf Flum, dass er den dann noch reinmacht, okay, aber dieser Pass vorab, das war ja fantastisch. Wie hast du das auf der Tribüne gesehen?
Ja, das war eine überragende Aktion. Richard ist ja richtig bekannt dafür, dass er ein richtig guter Fußballer ist. Er hat leider eine sehr, sehr lange Verletzungszeit hinter sich gebracht, als er kam zu uns. War er vorher schon 6, 7, 8 Monate verletzt. Hat bei uns ein paar Monate sich aufgeholt. Er war ja seit März schon da, obwohl er seinen Vertrag erst losging im Sommer und hat eine Zeit lang gebraucht, um sich heranzuarbeiten. Und hat das auch gut über Spiele der Amateurmannschaft gemacht. Er ist fußballerisch ein richtig guter Junge, der eine Spielvision hat, der technisch sehr, sehr gut ist. Natürlich ist er jetzt körperlich nicht bevorteilt gegenüber anderen. Dann muss man wirklich sehr, sehr schnell handeln. Er kann jetzt nicht allen möglichen Leuten weglaufen, aber er hat eine super Spielvision, er hat einen überragenden Schuss, eine tolle Flanke mit dem linken Fuß und einen richtig guten Schuss. Und in dieser Situation, ich saß genau auf der Höhe, ja, an der Seite, in 16 Meter Höhe, und man konnte das sehr schön sehen, diese sogenannte Vororientierung. Es ist ja klar, dass du heutzutage im Fußball weder viel Raum und dadurch auch nicht viel Zeit hast. Und wenn du einen Ball annimmst und drehst dich dann um und willst dann die Situation erstmal checken, dann ist es in der Regel schon zu spät. Vor allem dann, wenn du schon im gegnerischen 16er bist oder am 16er bist. Und das hat er super gemacht. Er hat im Grunde genommen schon vorher, das ist dieser Schulter, die einmal kurz gucken, wo stehe ich eigentlich, was hier los, annehmen und sofort weiterleiten den Ball auf den freistehenden Flummi, der natürlich auch den richtigen Laufweg gemacht hat. Das zeichnet ihn aus. Flummi ist ein hochintelligenter Junge, fantastischer Charakter, der uns richtig geholfen hat in diesem letzten halben Jahr. Und ich freue mich für ihn, dass er jetzt auch Tore schießt, weil er ist technisch richtig gut, er kann den Ball richtig gut laufen lassen und verteilen. Sein Offensivspiel ist dann natürlich ein bisschen besser als in seinem Defensivverhalten. Deswegen muss die Mannschaft halt sehr, sehr eng zusammenarbeiten, um eben die Bälle zu erkämpfen. Aber dann hat er eben einen richtig guten Überblick, eine richtig gute Technik, sehr gute Laufwege. Und naja, wenn er diesen Laufweg nicht gemacht hätte, dann hätte die ganze Vororientierung von Richard Neudecker auch nichts genützt. Du musst tiefe Laufwege haben, um in den 16er zu kommen, das hat er gemacht. Und das war ein tolles Tor.
Diese tiefen Laufwege, die sind ja, also ich erinnere mich daran, dass Marc Schadkowski und Christopher Buchtmann, wenn er auf der Position gespielt, dass sie die immer gegangen sind. Also das hat ja durchaus System, das angesagt ist, dass eben ein Nachrücker kommt, der eben in den Strafraum reinrückt und da der freie Raum dann da ist. Also ich erinnere mich, dass in der, ich glaube, 15, 16, da hat Marc Schadkowski bestimmt 3, 4 Tore in solchen Situationen erzielt.
Ja, das ist das A und O im Fußball. Ich kann natürlich einen Ballbesitzfußball praktizieren, dass ich alle Positionen besetze, dass den Ball laufen und laufen und laufen. Je länger das dauert, umso mehr zieht sich der Gegner zurück. Das ist ja heutzutage so handelsüblich, wenn man sich das so anschaut, was in der Champions League passiert. Die haben das irgendwo mal eingeführt. Das gab es früher eigentlich gar nicht, dass sich jemand hinten nur reingestellt hat und geguckt hat, wie kann ich jetzt hier, in Spanien sagt man, poner el autobus.
Die Mourinho-Taktik.
Genau so. Mourinho hat in der Champions League damit angefangen, weil er derjenige ist, der einfach nur gewinnen will. Das ist ihm auch egal, wie. Und dann hat er eben gegen die großen Mannschaften, ist er nicht das Risiko eingegangen, vielleicht mit einer anderen großen Mannschaft zu verlieren, sondern hat sich da hinten reingestellt. Und seitdem ist das hoffähig. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich auch Verständnis habe für die Mannschaften und für die Spieler, die sich so verhalten, weil die Anzahl der Spiele, mit denen heute die Spitzenspieler konfrontiert werden, exorbitant ist und du das gar nicht mehr durchhalten kannst. Du kannst dich vielleicht körperlich noch erholen, aber geistig auf keinen Fall. Also mental jedes Mal wieder frisch zu sein, Lust auf Fußball zu haben. Du fährst durch die Welt, du siehst deine Familie gar nicht mehr. Du bist nur unterwegs. Hotel, Trainingsplatz, umziehen, Besprechungen, Videoanalysen. Und dann spielst du alle drei Tage und wachst irgendwo auf. Manchmal weißt du gar nicht, im Moment, wo bist du jetzt hier gerade? Und dann läufst du auf den Platz und sollst voller Lust und Spaß mit freiem Kopf und mit viel Intuition und Kreativität ein Spiel spielen. Also ich habe auch Verständnis dafür, dass man dann sagt, jetzt greife ich mal nicht vorne an und das versuche zu pressen, sondern ich stelle mich hinten rein, spare dadurch sehr viel Kraft und das ist auch sehr, sehr schwer, da durchzukommen.
Aber in dem Kontext, Timo Schulz hat es damals irgendwie auch so ein bisschen angesprochen, im Sinne von Profitrainer heute ist auch sehr viel die Spieler unterhalten und bei Stimmung halten und gar nicht so viel Fußballlehrer mehr wie in der Jugendarbeit zum Beispiel, weil die vieles ja schon mitbringen und können müssen. Wie ist denn das im Verhältnis als Profitrainer? Wie viel ist da eher der Psychologe gefragt und wie viel der Lehrer tatsächlich?
Ja, das kommt drauf an. Es gibt ja riesengroße Unterschiede. Wenn ich jetzt in so einer Spitzenmannschaft Trainer bin, da kann ich kaum noch trainieren. Wenn die alle drei Tage spielen, kann ich natürlich rotieren und kann mal den und jenen aufstellen, was aber auch nicht immer förderlich ist, das sehen wir. Dieses ganze Rotieren führt dann auch oft dazu, dass die Mannschaft nicht, du sparst zwar Kraft, aber kannst natürlich nicht immer die gleichen Automatismen haben. Und deswegen spielen dann oft bei den Spitzenmannschaften auch immer mehr oder weniger dieselben. Und dann kannst du dazwischendurch gar nicht mehr trainieren. Dann musst du dich nur regenerieren, musst dich erholen. Aber das droht ja bei uns jetzt im Moment noch nicht, dass wir jetzt im Europapokal sind. Also insofern, bei uns ist schon ein absoluter Schwerpunkt. Die Regeneration nach jedem Spiel ist klar. Die Freude, der Spaß, das ist auch ganz wichtig. Aber vor allen Dingen dieser Zusammenhalt in der Mannschaft ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das haben wir gelernt im Laufe der Jahre. Wir haben jetzt öfters mit dem Rücken zur Wand gestanden und wir haben jetzt eine Mannschaft, die auch innerhalb eines Spiels, wie wir das jetzt in Braunschweig gesehen haben, in der Lage ist, von einer ganz schlechten Halbzeit auf eine Top-Halbzeit umzuschalten. Und das geht nur, wenn es stimmt in der Mannschaft. Da kann mal was schief laufen, da kann man sagen, das war jetzt gar nichts, aber wir reißen uns zusammen und jetzt stehen wir wieder da. Also dieser Zusammenhalt spielt eine sehr große Rolle. Da muss man sehr viel investieren, viele Gespräche führen, aber da kommt es auch darauf an, die richtigen Spieler auszuwählen und das richtig auch einzufordern. Aber wir haben natürlich auch sehr viel daran gearbeitet, das macht ja Olaf auch, eben uns Dinge zu erarbeiten, taktisch zu erarbeiten, verschiedene Handlungsmöglichkeiten zu haben, in verschiedenen Systemen spielen zu können, gegen verschiedene Systeme spielen zu können. Wir haben auch in der Rückrunde oft umgeschaltet auf Dreier- oder Fünferkette, wenn wir so wollen, wenn es ein bisschen eng wurde. Ich denke an das letzte Spiel in Braunschweig, nicht jetzt, davor. Da haben wir, ich glaube, wir sind sehr früh in Führung gegangen. Oder auch nicht.
Ich weiß ja, gar spät, nicht mehr. Spät noch das 1-2 bekommen dann.
Ganz ja, aber spät. Ich weiß nicht mehr, wann diese große Chance war. Da hatte der Kumbela hatte eigentlich eine Riesenchance. Ich weiß nicht, ob der da in den Rückstand geraten wäre, ob es der Ausgleich gewesen wäre. Auf jeden Fall haben wir da gar keinen Zugriff bekommen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man dann in der Lage ist zu sagen, jetzt spielen wir mal 5-4-1. Haben nur noch einen Stürmer vorne, ziehen uns zurück, machen es eng. Das muss dann auch erlaubt sein. Dann haben wir wieder Zugriff bekommen und haben dann unsere beiden Tore irgendwann mal erzielt. So, also solche Dinge haben wir uns erarbeitet und das ist natürlich dann auch wichtig. Gerade, es ist ja jetzt nicht so, das gilt auch für jede Mannschaft. Also man kann nicht sagen, ich muss sie nur bei Laune halten. Ich muss, wenn eine Mannschaft funktioniert, wenn ich als Trainer eine Mannschaft längere Zeit zusammen habe und konnte mir die Dinge erarbeiten, in der Vorbereitungszeit, in Trainingseinheiten, dass wir taktisch verschiedenste Handlungsmöglichkeiten haben und das Ganze funktioniert, dann kann ich auch mal sagen, so, jetzt lassen wir mal 5 Grad sein, die sollen sich erholen, sollen gut bei Laune sein, viel aktivere Generation, aber die Dinge muss man sich vorher erarbeitet haben. Und oft hast du auch Fluktuationen und Gegenspieler weg, musst du dir wieder neue Dinge erarbeiten. Das ist auch das Salz in der Suppe.
Dinge erarbeiten ist dann vielleicht ein gutes Stichwort für das nächste Spiel, nämlich das 1-2 gegen Düsseldorf, wo wir uns aus einem 0-2, was relativ unglücklich zustande kam, Dinge erarbeiten mussten und mehr als das 1-2 dann leider nicht erreicht haben. Vor dem Spiel war ja schon wieder so halb St. Pauli am Träumen, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir vielleicht sogar Tabellenführer oder zumindest weit oben dabei und dann läuft gar nichts zusammen. Johnny, wie war das Gefühl auf der Gegengerade?
Ich war diesmal tatsächlich in der Südkurve.
Warum?
Ja, ich wollte mal ein Stimmungspraktikum machen und wollte mir mal anhören, wie das so funktioniert. Hat nicht geklappt. Okay. Ich stand zu weit außen. Also es ist, die haben da teilweise an manchen Stellen genauso zu kämpfen wie wir, habe ich festgestellt. Ja, ich muss auch zugeben, dadurch war meine Sicht auf das Spielfeld ein bisschen getrübt und mein sowieso nur rudimentär vorhandenes Fachwissen konnte ich nicht anbringen, da neben mir irgendwer sagte, hä? Als ich sagte, oh ey, guck mal da, hier Dreiecke. Hä? Das hat nicht ganz so hingehauen. Um das Spiel für mich nochmal Revue passieren zu lassen, ich fand es überhaupt nicht geil. Ich habe mich während des Spiels sehr auf den Schiedsrichter, auf den Herrn Dr. Felix Brüch eingeschossen. Und auch bei nachträglicher Betrachtung des Spiels lasse ich mich nicht durch Fakten beirren. Ich finde den immer noch doof. Nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, da hat nicht so viel zusammengepasst. Ich fand die erste Halbzeit war wieder so ein bisschen lahm. Vielleicht könnt ihr mich da auch wieder berichtigen. Aber es war irgendwie nicht, da hat nicht so viel zusammengepasst.
Ja, es war dann halt auch Pech, ne? Ich meine, so wie das 0-2, wo Avevor sich halt mehr oder weniger im Rückwärtslaufen selber zweimal anschießt wie so ein Flipper und dadurch der Ball zum Gegner kommt, da kann der nicht wirklich was für. Das ist halt einfach unglücklich gelaufen.
Aber das ist das, worüber Tim beim letzten Mal schon referiert hat, dass der Typ, der Avevor zum Beispiel auch eigentlich ein super Spieler ist und selten Fehler macht. Aber wenn ein Fehler da ist, dann sind es halt irgendwie so kapitale Schnitzer.
Das ist halt auch das Problem der Position. Einfach als Innenverteidiger musst du eigentlich fehlerlos spielen, als Torwart ja noch viel mehr. Das 1-0 fand ich noch ärgerlicher. Weil das ist eine Situation, das fängt sich auch eine Weltklasse-Mannschaft gegen Kreisligist. Also natürlich nicht immer, ne? Aber dass da irgendwie so ein Abpraller, die Situation so nach einer Ecke, da wird rausgeköpft. Klar, er sollte irgendwie nicht zur Mitte raus, aber das lässt sich nicht verhindern und man kann nicht kontrollieren, wo zu jedem Zeitpunkt auf dem Spielfeld die Leute stehen. Und wenn der einen halben Meter weiter links steht, dann kriegt er den Ball nicht und dann wird es eine super Kontersituation für uns. Das fand ich noch ärgerlicher. Entschuldigung, Kacktore, die haben wir auch schon gemacht. Das 1-0 gegen Heidenheim war eine ähnliche Nummer, wo dann
noch viel mehr. Aber mehr als das schöne Tor durch Sahin kam dann nicht, unter anderem, weil der Herr Dr. Brüch uns keinen Elfmeter mehr gegeben hat.
Da sagt sogar der Kicker, das wäre vertretbar gewesen.
Ihn nicht zu geben?
Ihn zu geben, ja.
Also er sagt, welchen jetzt von den beiden?
Berechtigt, den
mit der Hand oder dem, wo er Alagui umzieht?
Nee, den V-Elfmeter. Den Handelfmeter sagt er unabsichtliches Handspiel, sagt das Internet.
Okay.
Und bei Schauertes ungestüm Einsteigen gegen Neudecker wäre ein Elfmeter vertretbar gewesen.
Gegen Neudecker?
Steht hier so.
Dann habe ich eine ganz andere Szene.
Er sagt auch 45. Minute.
Ach so.
Das Handspiel ist die Situation, wo man sonst immer dieses, du hast ein völlig anderes Spiel gesehen als ich, hört, ne?
Nee, also ich habe die Alagui-Szene war in der zweiten Halbzeit, die war dann ja quasi vor mir, also vor Block 2. Die konnte ich gut sehen, aber ich habe danach halt schon gehört, da hätte Alagui den auch zu sehr gewollt. Und den Handelfmeter fand ich halt sehr grenzwertig. Also er schmeißt den Arm halt schon recht nach hinten und nach neudeutscher Redeart ist das dann ja eine Vergrößerung der Körperfläche, aus meiner Sicht.
Aber muss da nicht auch Absicht vorliegen seit dieser Saison oder habe ich das
wieder falsch? Naja, das ist halt, die Absicht ist immer das Kriterium für ein Spiel. Die Frage ist halt nur, wie bemisst du das? Und dann kannst du halt so ein paar weiche Faktoren zu Rate ziehen und am Ende ist es immer noch eine subjektive Entscheidung, ob du da sagst, das war Absicht oder nicht, weil in seinen Kopf reingucken kannst du nicht. Also ich finde jetzt auch nicht, dass das ein glasklarer Elfer war. Ich glaube auch nicht, wenn er nicht pfeift, dass ein Videoassistent, so wie ihn denn in 2 Liga 2 hätten, das revidiert hätte. Ich glaube aber, wenn er ihn pfeift, hätte der Videoassistent ihn auch nicht revidiert, weil das halt so eine 50-50 Entscheidung ist.
Also das ist immer grundsätzlich sehr, sehr schwer. Wir haben das ja in der letzten Saison erlebt, in der Hinrunde, dass wir eine ganze Reihe von Spielen hatten, wo wir relativ früh in den Rückstand geraten sind. 0-1, manchmal sogar 0-2. Wenn du nach kurzer Zeit schon 0-2 zurückliegst, schon ein Gegentor konditioniert mittlerweile Spiele sehr. Also du siehst sehr, sehr viele Spiele, die von dem ersten Tor oft bestimmt werden. Weil wenn du Mannschaften hast, die relativ auf Augenhöhe operieren, wo keine riesengroßen Leistungsunterschiede bestehen. Und wenn dann eine Mannschaft ein Tor schießt und die andere sich zurückzieht, das haben wir selbst auch oft erlebt und haben es auch selbst praktiziert, in dem Bemühen einfach in der Liga zu bleiben, dann hast du riesengroße Chancen zu kontern. Und deswegen ist das so wichtig, dass deine Verteidigung steht. Und das haben die Jungs in den letzten Wochen und Monaten gut gemacht. Wenn sie es nicht gut gemacht haben, dann haben sie halt 3-4 gekriegt. Das ist halt dann so gewesen, aber das ist immer die Basis. Das ist immer die Basis für den Erfolg. Und wenn du nach warum auch immer, ich war an dem Tag nicht im Stadion, ich konnte nicht, ich war unterwegs. Aber wenn du nach kurzer Zeit 2-0 zurückliegst, gegen eine Mannschaft, die im Flow ist, die richtig gut drauf ist, dann ist es immer schwer. Der Gegner kann sich zurückziehen, kann sich aufbauen vor dem Stadion, vor dem Strafraum und selbst Spitzenteams haben ja große Probleme, da dann durchzukommen. Da musst du schon über richtig gute Leute verfügen, um dann das zu machen. 2-1, also ich habe dann, da wo ich war, konnte ich dann die letzten 20 Minuten irgendwo mal auf dem Bildschirm verfolgen. Und dann habe ich nur so ein, der Eindruck, den ich da hatte, war, wir spielen hier an die Wand. Die kommen gar nicht in den Ballbesitz, die kommen gar nicht über die Mittellinie. Jetzt gerade halt muss klar zu unseren Gunsten gewesen sein, aber dann musst du halt, leider Gottes haben wir den Ausgleich nicht erzielt oder das Siegtor.
Jetzt hast du schon gesagt, du warst bei dem Spiel ja nicht da. Wie generell, wie verliebst du denn Heimspiel momentan? Wo hältst du dich auf? Und ist das für dich sehr viel anders als wahrscheinlich,
ja. Ich stehe jetzt woanders. Das ist schon mal klar. Es ist so, dass wir bei den Heimspielen das jetzt so geplant haben, dass ich mit der Marketingabteilung, mit der Vermarktung immer das abgesprochen habe, um welche Leute ich mich kümmere. Mal ist ein neuer Sponsor da, eine neue Loge, dann kümmere ich mich darum, nehme den Empfang, bin dann vor dem Spiel vielleicht nur dort, das eine oder andere Mal, so viele Spiele waren ja auch noch gar nicht, bin ich dann in zwei Logen oder Separes, wie wir sagen, um Leute zu begrüßen, um Leute in Empfang zu nehmen, um so ein bisschen vorher zu reden, auch in der Halbzeit. Manchmal bleibe ich, und nach den Spielen bin ich dann halt, glaube ich, dann durch verschiedene Logen oder Separes und begrüße verschiedene Leute. Also da geht es so ein bisschen um Betreuung von Sponsoren, um Erklärungsversuche manchmal. Die wollen dann auch gerne was hören. Zuletzt, ich glaube, das war nach dem Ingolstadt-Spiel, da wollten wir ja nicht drüber reden. Ich kann mich an das Ergebnis schon gar nicht erinnern, aber es bestand Gesprächsbedarf. Und dann habe ich ihnen gesagt, weil einige waren wirklich gar nicht gut vorbereitet und haben es auch zugegeben, in der Nacht vorher sich die Nacht um die Ohren geschlagen und auch getrunken. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr hier schon auftaucht, ist ja keine Vorbereitung für ein Spiel. Ihr müsst mit der richtigen Energie hier draußen stehen. Ich habe so ein bisschen abgelenkt von dem Spiel. Aber es muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Also es geht darum, im Grunde genommen vor den Spielen, ich schaue mir die Spiele natürlich auch an, das ist ganz klar, aber vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel bin ich nicht mit unseren mit den Sponsoren in den Separés beschäftigt. Und das ist schon mal manchmal ganz launig. Da stelle ich mich jetzt nicht hin und halte irgendwelche taktischen Vorträge, auch nach Kiel zum Beispiel, als wir im Bus waren. Da hat dann unser Marketingchef Martin Drust hat dann zu mir gesagt, das musst du mir jetzt mal erklären, wie war das jetzt hier? Dann habe ich natürlich vor versammelter Mannschaft gesagt, habe ich das dann bloßgestellt. Martin hat natürlich ein Premium-Produkt. Sein Marketing ist immer gut, auch wenn wir Scheiße spielen, kann er seine Sachen verkaufen, letztes Jahr auch. Und er möchte jetzt wissen, warum wir nicht noch besser gespielt haben in Kiel. Und dann habe ich vor versammelter Mannschaft gesagt, und das ist mir jetzt scheißegal. Wir haben das Spiel gewonnen und ich fand, dass das auch eine richtig gute Abwehrleistung wieder war. Das wird dann halt auch belohnt, wenn du leidenschaftlich arbeitest und kämpfst. Das haben wir, wenn wir Spiele verloren haben, das war früher schon so, das wird diese Saison auch nicht anders sein, auch nicht anders gewesen sein, dann hast du nicht so zusammengearbeitet, wie das sein muss. Und das musst du halt immer hinkriegen, kriegst du aber nicht immer hin. Das ist halt so, dass du manchmal, auch wenn du es willst, dann macht irgendeiner nicht mit oder man ist nicht ganz so heiß, die Abstände stimmen nicht und dann sieht das so aus, als wenn die nicht in die Zweikämpfe wollten, aber du kommst nicht in die Zweikämpfe, wenn die Abstände nicht stimmen, die Taktik nicht stimmt, wenn auch dieser Wille zusammenzuarbeiten und zu sagen, so, das ist jetzt unser Ding. Das ist aber auch häufig so der Fall, du gewinnst auswärts ein Spiel das ist die größte Herausforderung für einen Trainer ist, wenn du gut gespielt hast und vielleicht sogar gut gewonnen hast, das nächste Spiel dann so anzugehen, dass du genauso brennst und genauso heiß bist. Das ist ja so ein Klassiker, dass du das immer wieder erlebst, dass Mannschaften, nicht nur wir, sondern auch viele Mannschaften im nächsten Spiel dann denken, jetzt müssen sie nicht mehr die gleiche Kampfbereitschaft, Laufbereitschaft an den Tag legen. Jetzt kann man sich ein bisschen mehr um schönen Fußball bemühen, jetzt kann man den Ball ein bisschen besser laufen lassen. Und das ist schon der Anfang vom Ende, weil schönen Fußball spielen tust du nur, wenn du auch den Ball hast. Und den Ball, wenn du den Ball haben willst, gegen vernünftige Mannschaften, dann muss erstmal die Defensive muss stimmen, du musst die kaputt machen, du musst eng sein, du musst richtig brennen. Und das ist dann oft nicht der Fall, weil du es hingekriegt hast und dann unbewusst gehen dann viele Mannschaften in das nächste Spiel mit dieser leichten Hypothek. Es ist, du wirst immer sehen, wenn du vorher verloren hast, so wie es jetzt in Kiel auch war, oder jetzt in Braunschweig, du hast vorher verloren, auch wenn die erste Halbzeit in Braunschweig nicht gut war, aber die Einstellung ist einfach eine andere. Das nächste Training ist schon ein anderes. Das ist eine ständige Herausforderung als Trainer, das immer wieder hinzukriegen, dass die Mannschaft dann auch auf dem Punkt da ist und das Richtige tut.
Wie hat sich denn jetzt Fußball gucken gerade für den FC St. Pauli für dich verändert? Weil diese Situation, dass du jetzt auf der Tribüne sitzt, egal ob heim oder auswärts, ist ja etwas, was du in den letzten Jahren so nicht hattest.
Ja, das ist richtig, aber ich fieber genauso mit. Und es ist natürlich auch ein anderer Blickwinkel. Es ist von oben viel einfacher, das ganze Geschehen zu verfolgen, als von der Linie. Aber man hat natürlich, ich habe als Spieler und als Trainer, Friedhelm Funkel wird immer genannt als der absolute Rekordhalter, aber ich glaube, dass ich in der Nähe bin. Also 1300 Profispieler als Spieler und Trainer habe ich auch schon langsam auf dem Buckel. Und die hast du ja nicht auf dem Buckel, dass indem du von der Tribüne guckst, sondern du musst ja von unten gucken, als Spieler und als Trainer. Du musst in die Räume hineingucken, du musst es erahnen und es ist von oben einfacher und verfälscht das Bild eigentlich so ein bisschen. Oben auf der Tribüne sieht jeder genau, ja, Moment, da ist doch der Raum, da muss der Ball jetzt hin. Wenn du unten auf Meereshöhe stehst, ist nicht ganz so leicht zu erkennen. Da musst du schon eine richtig gute Spielvision haben. Also es ist einfacher, das Spiel zu sehen von oben als von unten. Aber ja, mir macht das einfach Spaß und Freude, Fußballspieler anzugucken und das auch zu analysieren und zu schauen, was passiert denn da eigentlich, Dinge zu antizipieren und zu sehen. Wenn man so viel Erfahrung hat, so viele Spiele gesehen hat, selbst gespielt hat und erlebt hat, dann siehst du Entwicklung schon. Dann kannst du eigentlich schon, wenn du konzentriert bist, nach 5 Minuten erkennen, wo geht's hin in diesem Moment. Weil wir haben es oft gehabt, dass wir Spiele, wenn wir Spiele analysiert haben und haben es den Spielern anschließend gezeigt, dann hat es oft gereicht, die ersten 5 Minuten sich anzugucken. Die Spiele, wo wir nicht gut waren, dann siehst du schon in den ersten 5 Minuten, wir sind zwar alle da, aber er hat den Ball und ich stehe dann so vor ihm und eskortiere ihn, anstatt ihn zu attackieren. In den Spielen, wo wir top waren, da wird dann von der ersten Sekunde an brennen die Jungs, sie attackieren ihn, sie jagen ihn, sie wollen ja aktiv den Ball wegnehmen. Du kannst das immer sofort sehen, wie ist man drauf, wie läuft das eigentlich. Und das macht mir viel Freude und Spaß, das zu analysieren und anzugucken. Ich habe jetzt nur nicht mehr den Einfluss darauf, das zu verändern. Will ich aber auch nicht. Der Olaf soll sein Ding machen, wenn er Hilfe braucht. Oder wenn er meine Meinung hören will, dann fragt er mich, dann ruft er mich an.
Okay. Wenn du nach Braunschweig nach 5 Minuten hättest eine Einschätzung geben müssen, wäre sie vielleicht anders ausgegangen, als sie dann schlussendlich ausgegangen ist, nehme ich mal an. Ich habe hier aufgeschrieben 0-2, 0-1, das ist natürlich Quatsch, 0-2 war es.
Du hast auf dem ausgedruckten Zettel noch was Falsches aufgeschrieben?
Ja, schlimm, ne?
Warum kannst du das nicht einfach...
Vor allem geht mein Stift gar nicht.
...mit ausdrucken? Also man muss, ich weiß nicht, ob ihr schon erzählt habt, für die Hörerinnen und Hörer ist das immer wieder ein Highlight, Tim kommt ja hier wirklich vorbereitet hin. Ja, der hat hier seine Taktiktafel quasi auf seinem A4-Zettelchen, den auch oder bringst du jedes Mal denselben?
Nee, das ist der vom letzten Mal. Also das aber stellt natürlich mehr Eindruck, weil ich jetzt hier 2 Seiten vorgeschrieben habe. Aber das ist vom letzten Mal hier.
Hast du denn noch, das habe ich gar nicht gefragt, hast du noch Statistiken zu den letzten zu Kiel und Düsseldorf?
Ich war übrigens noch gar nicht fertig mit Loben. Nicht nur, dass du ohne mich anfängst und unterbrichst mich auch noch.
Entschuldigung.
Ich bin heute wirklich, bin ich traurig am Ende des Tages. Ewald hat auch richtig schöne Zettel mitgebracht und Mike wieder nur irgendwas vom Kicker rausgedruckt.
Nee, ist gar nicht wahr. Ich habe hier handschriftliche Notizen, die ich halt in Word dann verdigitalisiere.
Hört dein Arbeitgeber eigentlich zu?
Ich hoffe nicht.
Okay.
Wie kamen wir jetzt dazu? Nee, ich wollte ihn fragen, Tim, zu den 2 Spielen. Hast du noch Statistiken, die du der Öffentlichkeit preisgeben
möchtest? Also nichts, was ich unbedingt preisgeben möchte, wobei ich auch sagen muss, dass wir gegen Fortuna Düsseldorf gerade in der zweiten Halbzeit, hatten wir auch schon gesagt, mindestens den Ausgleich verdient hätten und das tatsächlich so ein Spiel gewesen ist, wo man halt auch erkannt hat, was auch der Kopf macht. Also wenn das 2-1, ich würde sagen, wenn die mit 0-2 in die Pause gehen, gerade englische Woche, Ende englischer Woche, da ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwerer, dann nochmal rauszukommen und nochmal so eine zweite Halbzeit rauszuhauen. Das war übrigens auch wenn wir nicht drüber sprechen wollen, bei Ingolstadt hätte es mit Sicherheit auch eine zweite Halbzeit gegeben, wenn es nicht der Start einer englischen Woche gewesen wäre.
Ja, aber gegen Ingolstadt, da hätte auch ein 0-3 oder ein 1-3 wahrscheinlich nicht so furchtbar viel geholfen.
Natürlich nicht, weil es sind ja dann immer noch 2-3 Tore, die du aufholen musst. Aber ich glaube, wenn man nicht im Kopf hat, Ewald, korrigiere mich da gerne, wenn man nicht im Kopf hat, da ist jetzt eine englische Woche vor uns, wie viel Aufwand muss ich bringen, um ein 0-4 aufzuholen im Vergleich zu dem nächsten Spiel, was wieder bei 0-0 startet? Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht, dass du an die englische Woche denkst, wenn du auf dem Platz stehst.
Als Trainer denkt man da schon an sowas?
Ja, als Trainer, gut, dann als Trainer muss ich trotzdem immer an das Spiel jetzt denken. Wir haben natürlich auch schon mal strategisch überlegt in der englischen Woche, wenn du jetzt gegen eine Mannschaft gespielt hast, wenn du jetzt denkst, naja, gegen die wirst du jetzt nicht unbedingt gewinnen, dann setzt du vielleicht nicht alle Leute ein, aber eigentlich kann man nicht so denken. Wir haben es ja in der letzten Saison gesehen. Du kannst Tabellenletzter sein und wenn du eine Top-Leistung bringst, kannst du den ersten schlagen und kannst gegen jeden gewinnen. Also eigentlich so denken, jetzt müssen wir Kräfte zurückhalten, das kannst du eigentlich gar nicht. Du musst einfach durchziehen. Aber wenn du zur Halbzeit 0-4 zurückliegst, also bei allem, was recht ist, das ist dann nicht mehr ganz so einfach, obwohl ich dann gerne immer eine Phrase benutze, die das ist so ein Insider bei mir in der Familie, die das miterlebt haben, als ich in Duisburg, da war ich noch Spieler der ersten Mannschaft, habe aber die zweite Mannschaft trainiert und da sind die irgendwann mal zu mir gekommen, meine Spieler, die waren dann immer eingeladen zu so einer Kreisauswahl, kamen dann montags wieder und sagen wir, der Trainer war ein bisschen skurril, er hat dann die Besprechung auf so ein Diktaphon gesprochen, hat etwas in die Kabine gestellt und hat denen dann erzählt, was sie gleich machen sollen und dann haben sie einmal 4-0 geführt. In der Halbzeit. Und dann ist er in der Halbzeit reingegangen und hat die zusammengeschissen. Das haben sie mir dann erzählt. Hat die zusammengeschissen. Wenn das so weitergeht, wie er spielt, unmöglich. Wenn er so weitermacht, dann fällt gleich das 4-1. Dann das 4-2. Dann das 4-3. Dann kommt der Ausgleich und dann verliert er noch 4-5. Und seitdem, das habe ich auch schon oft im Fernsehen gemacht, wenn ich als Kommentator unterwegs war. Und es steht irgendwo 4-0. Dann habe ich sehr oft gesagt, das ist ein super gefährliches Ergebnis. Da muss man wirklich aufpassen. Auch das habe ich auch in Ingolstadt gesagt, in der Loge da oben, wo ich war, im Separé, habe ich gesagt, das wird jetzt ganz schwer für Ingolstadt. Das ist ein super gefährliches Ergebnis. Ja, wie? Was erzählst du denn da für einen Scheiß? Da habe ich gesagt, naja, wirst gleich sehen. Gleich fällt das 4-1.
Aber ich habe ja schon mal, ne, habe ich bestimmt schon mal erzählt, Werder gegen Anderlecht, Champions League, stand 0-3 nach 70 Minuten. Werder hat noch 5-3 gewonnen, also ist nicht unmöglich.
Es ist möglich, auf jeden Fall.
Aber geglaubt habe ich gegen Ingolstadt auch nicht drin.
Also ich habe mal mit meiner D-Jugendmannschaft, also als ich noch D-Jugend gespielt habe, das waren große, große Tage, haben wir, ich glaube, bei Grün-Weiß Harburg.
Oder? Da war die Welt aber auch noch schwarz-weiß, oder?
Da war, ja, möglich. Willst du sagen? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir da ein 0-5 mal aufgeholt, in ein 6-5 gedreht, aber noch 7-6 verloren.
Mann. Also stimmt das doch, was ich sage. Das ist ein super gefährliches Ergebnis.
Super gefährlich. Ja, vor allem, wenn du dann das 6-5 machst, ist es super gefährlich, weil du dann denkst, so, jetzt habe ich es geschafft. Und dann haben wir uns noch zwei Dinge gefangen.
Juniors E-Jugend lag gestern 7-1 hinten, kam auf 7-6 ran, hat die Chance zum Ausgleich und fängt in der letzten Sekunde das 6-8 und das war auch nicht schön.
Um nochmal auf Statistiken zurückzukommen, ja. Gegen Düsseldorf zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, haben wir 526 Pässe gespielt, 426 davon sind angekommen, Düsseldorf hat nur 360 gespielt und auch davon sind nur 250 angekommen.
Aber das ist ja auch eine Frage, wie so ein Spiel läuft, ne? Wenn Düsseldorf hinten drin steht. Dann
hättest du nach der ersten Halbzeit gedacht, dass das immer noch so ein guter Wert ist? Ballbesitz war nachher 60-40, angekommen ja. Pässe waren so wie 81%.
Ja, aber wo spielen die sich denn den Ball rum? Ich meine, das ist ja die Frage. Also wenn die sich... Fuß. Wenn Abbewohr und so wie sich da die Bälle hin und her schieben und dann wieder auf außen und wieder zurück, da hast du viel Ballbesitz und wenn Düsseldorf hinten drin steht. Aber
auch die Zweikampfquote, 57, 43? Das hätte ich auch nicht mit gerechnet. Diese Zahlen lügen mich immer.
Also Leute, die Statistik, Statistik kann helfen, aber das kann nur helfen, wenn man das Spiel gesehen hat. Und wenn man ein Spiel analysiert und sieht das ganze Video und kann sagen, okay, das bestätigt das, was ich gesehen habe, was ich der Mannschaft sagen will, kann ich Statistik zu Rate ziehen. Aber Statistik an sich stellt keinen Wert dar. Ballbesitz, du hast sehr, sehr viele Spiele, wo derjenige, der den meisten Ballbesitz hat, oft verliert. Ingolstadt ist damals aufgestiegen und hat mit Abstand den wenigsten Ballbesitz in der ganzen Liga gehabt.
Ja, das ist das, was Tim sagt quasi.
Ja, das ist ja klar, ob, egal ob das Ballbesitz ist, ob das Zweikampfquote ist. Ich meine, es gibt Spieler, die haben eine Zweikampfquote von 100% und werden dann gefeiert. Die haben dann drei Zweikämpfe bestritten, haben sie alle gewonnen und haben eine 100% Zweikampfquote. Das ist alles albern. Also Ballbesitz ist schön, aber auch die Anzahl der gelaufenen Kilometer. Die Spiele, die wir verloren haben, da sind wir oft mehr gelaufen als der Gegner. Weil das siehst du eben sehr häufig, wenn der Gegner stellt sich hinten rein, führt vielleicht 1-0 nach kurzer Zeit, 2-0. So, und dann fängst du an zu laufen, zu machen, zu tun, ein paar Konter, da läufst du wieder zurück, läufst wieder an. Also du kannst verlieren, kannst mehr Ballbesitz haben, kannst mehr gelaufen sein, kannst auch mehr Zweikämpfe gewonnen haben.
Das ist am Ende nicht, wenn der Gegner ein Tor mehr geschossen hat.
Genau so. Das kannst du alles vergessen letzten Endes. Also man muss das Spiel genau analysieren und muss wissen, warum sind Dinge passiert. Und nicht diese reine Quantifizierung bringt gar nichts.
Ich glaube, Fabian Boll hat das mal gesagt, es bringt nichts, wenn du die ganze Zeit nur hinterherläufst.
Genau. Ja. Aber damit hast du natürlich auch viele, viele Kilometer gemacht.
Ja, klar.
Und dann steht das in der Statistik. Aber es gibt auch Spiele, wo du, also wir haben auch viele Spiele gehabt, die wir gewonnen haben, wo wir teilweise 10 Kilometer mehr gelaufen sind als der Gegner. Das sind dann die Spiele, wo du gebrannt hast, wo du den Gegner kaputt gemacht hast. Weil das ist natürlich auch eine Investition. Das ist eine Investition, nicht hinterher zu laufen. Also wie gesagt, es gibt Spiele, es kommt auf die Qualität des Laufens an. Es kommt darauf an, wo bin ich hingelaufen? Bin ich hinterhergelaufen oder habe ich den Gegner gejagt? Habe ich ihn gepresst? Dadurch mache ich auch viele Meter und gewinne dadurch Bälle. So, also die besten Spiele, da sind wir viel, viel mehr gelaufen als der Gegner und haben aber dann auch die Bälle gewonnen und haben die richtigen Laufwege gemacht, anstatt immer nur hinterher zu laufen.
Ich würde tippen, auch Braunschweig hatte mehr Ballbesitz als wir.
Aber Braunschweig hatte auf jeden Fall deutlich mehr, also hatte auch Torschüsse. Ich habe vorhin nochmal geguckt, 24 zu 17 Torschüsse, glaube ich.
Jo. Erste Halbzeit muss ein bisschen krasser gewesen sein.
Ja, gehe ich auch von aus. Ich würde, also jetzt, wo du da bist, würde ich das gerne mal nahezu aus erster Hand wissen. Wenn St. Pauli so tief steht, dann sehe ich das manchmal so, dass sie zwar Bälle gewinnen, aber in Zonen, in denen sie mit den Bällen gar nicht so viel anfangen können, weil der Gegner ja immer noch so weit vom eigenen Tor weg ist, dass er direkt draufpressen kann, sogar teilweise mit den Abwehrspielern raufpresst, um den Ball zu gewinnen, weil der Weg zum eigenen Tor ja noch verdammt weit ist und dann verdammt viele noch sich rückwärts bewegen. Und ich meine, dass gerade in Spielen, wo St. Pauli gerade ganz am Anfang, selbst wenn es noch 0-0 steht, so tief hinten drin steht.
Haben wir so tief gestanden?
Also wir haben in der ersten Halbzeit wahnsinnig tief gestanden. Ja. Und wir hatten
im eigenen 16er oder vorm 16er?
Ja, teilweise im eigenen 16er, aber, und es gab auch Ballgewinne, ja, aber die waren, ich sag mal, Mitte der eigenen Hälfte und diese Ballgewinne, wenn es sie denn gab, dann wurden sie natürlich auch nicht richtig ausgespielt, aber das lag auch daran, dass die Braunschweiger sofort drauf gepresst haben und das ist mir nicht erst im Braunschweig-Spiel aufgefallen, aber also ich würde vermuten, was auch gegen Heidenheim zu Hause passiert ist, wenn da früher gepresst wird, also ein bisschen offener, ein bisschen mehr riskiert wird, dann kann man da die Bälle in den Zonen gewinnen, die ein bisschen erfolgsversprechender sind als also Mitte eigene Hälfte, wenn man da einen Ball gewinnt, da kann man ja nichts mit anfangen, weil der Weg nach vorne ist verdammt weit, man wird sofort gepresst und wenn man da den Ball verliert, dann ist die Situation meist noch verheerender und man kann ja auch fast nicht nach hinten spielen, um die Situation zu beruhigen, weil hinten heißt in den eigenen 5-Meter-Raum im Grunde.
Wo möchtest du denn pressen?
Ja, das ist ja eine gute nächste Frage. Es kommt natürlich darauf an, wie der Gegner aufspielt.
Aha.
Natürlich kommt es darauf an, aber ich glaube, wenn, also was man häufig gesehen ist, wenn wir im 4-3-3 pressen, dass wir da ein bisschen, also die Bälle in besseren Bereichen gewinnen als, ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein 5-4-1 war oder wie gepresst wird. Manchmal zieht sich das ja sogar, wenn die Außenspieler mannorientiert spielen, zu einer Sechserkette zurück. Und also gerade wenn man, klar, manchmal muss man so spielen, wenn der Druck so groß wird, aber die Ballgewinne, die man da hat, die sind meist nicht sonderlich erfolgsversprechend.
Ja, das ist alles richtig, was du sagst, aber also wir haben das immer versucht zu vermeiden, zu tief zu stehen. Zu tief stehen heißt für mich wirklich am eigenen 16er zu stehen. Am eigenen 16er stehen. Also wir haben Mittellinie. Das war so die Orientierung, dass die Stürmer an der Mittellinie vielleicht sogar 5 Meter in der gegnerischen Hälfte sind und unsere Jungs ein Stück dahinter. Jetzt kommt es drauf an, also so in so einem Range von 20 Metern. Das sind 20 Meter, aber dann musst du natürlich auch seitlich rübergehen. Es geht immer, kommt immer drauf an, enge Räume herzustellen. Aber dann musst du dir anschauen, was hast du für Abwehrspieler? Was hast du für Abwehrspieler auf dem Platz? Haben wir die Schnelligkeit nach hinten? Hat der Gegner super schnelle Leute? Spielen die mit langen Bällen oder spielen die in den Fuß? Wenn der Gegner eine Mannschaft ist, die sich immer spielerisch befreien wollen, die immer Fußball spielen wollen. Es gibt ja so Mannschaften, Union will das, Dresden wollte das. Das hat was mit dem, wie heißt er jetzt, Uwe Neuhaus, der war bei Union vorher, dann in Dresden. Der hat seinen Torhüter dazu verpflichtet, den Ball hinten rauszuspielen. Die hauen keine langen Bälle. Der Verbeek, als er in Bochum war, der hat den Torwart beschimpft, wenn der einen Abschlag gemacht hat. Deswegen kriegen doch dort einen rein. Weil der Torwart bis heute immer noch versucht, du kannst dich bestimmt an eine ganze Reihe von Fehlern von dem, wie heißt er jetzt?
Riemann.
Von dem Riemann erinnern, der da gezwungen wurde quasi von seinem Trainer, am 16er einen anzuspielen. Und das haben die Dresdner auch gemacht. Also wenn du weißt, sie spielen immer vorne raus und hinten raus und wollen sich den Ball zuspielen lassen, dann ist es auch einfach, vorne drauf zu gehen und zu pressen, obwohl der Raum dann trotzdem groß ist. Weil du kannst ja nicht weiter pressen als zur Mittellinie. So, denn der Stürmer kann ja an der Mittellinie stehen bleiben. Also hast du zwangsläufig schon mal viel, viel größere Räume, als wenn du das Ganze in die eigene Hälfte ziehst. Aber es ist natürlich einfacher, weil es berechenbar ist, was der Gegner macht. Hat der Gegner allerdings super, super schnelle Leute, spielt sehr viel lange Bälle und auch gute lange Bälle. Gute tiefe Laufwege, gute lange Bälle. Und du hast vielleicht hinten, Philipp Zierers ist ein super schneller Mann, der aber die meiste Zeit nicht da ist. Jackson ist jetzt super schnell auch. Hast du genug Leute auf dem Platz, die über diese Schnelligkeit verfügen? Obwohl das auch nicht immer hilft. Gibst du grundsätzlich viel, viel mehr Räume weg? Je höher du stehst mit der ganzen Mannschaft, mit der ganzen Abwehr, gibst du sehr viel Räume nach hinten weg. Kann funktionieren, wenn der Druck auf den Ball da ist. Wenn das wirklich perfekt gemacht ist und dir den Ballführenden unter Druck setzt, dann ist es auch egal, wo du presst. Aber das kriegst du nicht immer hin. In der gegnerischen Hälfte ganz vorne drauf zu gehen, macht fast gar keiner mehr. Leipzig, Dortmund früher, Ingolstadt in dem Aufstiegsjahr, bedeutet aber auch, dass du irgendwann mal kaputt bist. Denn das ist ein unglaublich, auch über eine Saison gesehen. Kommst du dann irgendwann mal in die Krise. Du kannst nicht immer dieses hohe Spiel machen. Deswegen haben wir es immer gerne gemacht, um die Mittellinie herum, ab der Mittellinie so bis 20 Meter, 25 Meter in die eigene Hälfte. So, das bedeutet, wenn sie dann einen langen Ball spielen, dann der muss schon sehr gut getimed sein, sonst kommt der Torwart und holt sich das Ding. So, dann kannst du, dann ist der Raum nicht so groß, den du weggibst. Wenn du den Ball gewinnst, kannst du mal nach hinten spielen, um dich zu, wie du eben mit Recht gesagt hast, gewinnst du im 16er, am 16er, dann bringst du dich noch mehr in die Krise, wenn du zurückspielst. So kannst du mal das Spiel wechseln über den Torhüter. Oder du spielst halt schnell nach vorne und bist dann nicht ganz so weit weg. Aber ich sehe das nicht ganz so, dass du, dass man dann keine Konter fahren kann. Wenn ich in der Mitte der eigenen Hälfte den Ball gewinne, dann kommt es darauf an, wie ich ihn gewinne. Wenn ich ihn natürlich so gewinne, dass sie sich verheddern vor unserem 16er und ich habe um den 16er herum, vielleicht so 5 bis 10 Meter außerhalb des 16ers, also gewinne ich den Ball, habe aber nicht plötzlich 2, 3 Leute dadurch ausgespielt. Also ein Ballgewinn ist für mich, der einen Konter provoziert, ist für mich ein Ball, den ich durch intensives Pressing, vielleicht durch Doppeln und Trippeln der Verteidigung irgendwo auf dem Flügel oder wo auch immer gewinne und habe dadurch plötzlich 2, 3 Leute schon hinter mich gebracht, ganz zu schweigen von den Stürmern. Und dann muss ich schnell nach vorne spielen. Dann kann ich aber auch nach vorne spielen. Das ist was anderes, als wenn die sich verheddert haben und ich habe dann irgendwann mal den Ball bei mir im defensiven Mittelfeld. Und der Gegner kann das machen, was viele am liebsten machen, nämlich das Gegenpressing. Das ist ja, wenn ich dir den Ball abnehme und bin schon weg, kannst du kein Gegenpressing mehr machen. Das ist also, wenn ich einen Steilpass unterbinde oder wenn ich einen Querpass unterbinde oder wenn ich durch Trippeln dir den Ball weggenommen habe und ich bin schon 3, 4, 5 Meter weg, dann läuft ein Konter und dann kann ich es gut oder schlecht machen, aber das Gegenpressing ist nicht mehr möglich. Wenn ich mich verheddere da irgendwo und verliere den Ball, und die sind alle in der Nähe, dann kann man ein gutes Gegenpressing machen und dann gebe ich dir recht, dann kannst du den Konter abhaken, dann haust du den Ball besser weg, als zu riskieren, den dann noch zu verlieren.
Ich musste, als du von Dresden gesprochen hast, an letzte Saison denken, weil da wenn ich mich richtig entsinne, war das aus meiner Wahrnehmung auch so, dass Dresden sehr viel versucht hat, den Spielaufbau vom Torwart dann über Kurzpässe zu gestalten. Und St. Pauli da für meine Wahrnehmung eher untypisch sehr hoch gepresst hat teilweise in Phasen. Das sind, glaube ich, auch beide Tore dann entstanden durch provozierte Abspielfehler aus der Abwehr. Das eine
Mal, wo wir zu Hause gewonnen hatten.
Genau, wo wir zu Hause gewonnen hatten. Das eine Mal, wo Lennart Tieder in der Ecke extrem gut drauf geht, den Ball erkämpft. Das andere war, glaube ich, ein Fehlpass, der quer ging, wo, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwer dazwischen spitzelte, den Ball gewinnen hatte, dann noch einen Pass und dann war das Tor. Auf jeden Fall, das war dann wahrscheinlich auch schon das Ergebnis dieser Analyse, oder?
Ja, natürlich. Das ist, Dresden kannst du, das war immer so, ich weiß nicht, ob der Uwe es jetzt auch noch macht, aber er hat es immer gemacht bei Union und da auch, dass der Torhüter hat den Ball, die beiden Abwehrspieler, die Innenverteidiger stellen sich rechts und links vom 16er auf, der Sechser kommt hierhin, dann kommen die beiden anderen Mittelfeld, die haben immer drei im Mittelfeld, die Außenverteidiger stehen ganz hoch, um zu provozieren, dass der Außenstürmer nicht da vorne ist, sondern mitgeht, sondern kannst du sagen, ich gehe mit dem mit, dann ist aber der Druck weg. Denn wir haben ja nicht immer mit zwei Spitzen gespielt. Also musst du schon gucken, dass du, wir haben dann oft einen freigelassen, um das zu provozieren. Sie haben es trotzdem gemacht. Also selbst wenn du die gedeckt hättest, hätten sie es gemacht. Aber wir wollten es ja. Wir haben also hier einen hingestellt, der Cenk Sahin meinetwegen, der hier stand, sodass er den nicht, Innenverteidiger nicht anspielen sollte. Und der andere Stürmer hat sich hier so hingestellt, sodass klar war, jetzt muss er den anspielen. Den Sechser kann er nicht anspielen, also spielt er den an. Und dann musst du natürlich volle Pulle drauf, er muss reinrücken, der geht hin, alle müssen vorrücken und sie richtig unter Druck setzen. Und dann haben sie uns den Gefallen getan in dem Spiel, dass sie trotzdem, obwohl sie den Druck gesehen haben, haben sie da angefangen rumzuspielen, um ihrem um dem Gott der Kombination zu huldigen, wie der Trainer das von ihnen wollte. Und das ist dann in die Hose gegangen, zum Glück für uns.
Ist denn, mir ist letzte Saison, gerade in der Rückrunde, ist aufgefallen, dass gegen Heidenheim und gegen den KSC, dass da, wenn man aus der Halbzeit rauskam, in die zweite Halbzeit rein, gerade sehr offensives Pressing gespielt wurde. War das angesagt, dass da so die ersten 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit Vollgas gegeben wird, sozusagen? Wenn man als Reaktion auf das Spiel, wenn man dann erkennt, Dresden, Mensch, ja, die spielen tatsächlich so, wie wir es vermutet haben. Jetzt brauchen wir nicht vorsichtig sein, sondern wir gehen voll drauf. Ist das so eine Reaktion oder kam einem das nur vor? Waren die Jungs dann besonders heiß nach der Halbzeit oder wird da dann auch mal angesagt, wir können hier mehr riskieren, wir können höher pressen?
Also da muss ich jetzt in jedes einzelne Spiel reindenken. Ist ja nicht so, dass wir sagen, so, erste Halbzeit schaukeln wir uns ein bisschen die Eier, gucken mal, was so passiert. Und am liebsten gehen wir in Rückstand und zweite Halbzeit drehen wir dann auf. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern. Karlsruhe zu Hause?
5-0.
Ja, da standst du schon in der ersten Halbzeit jede Menge, ne? Da hatten wir schon 2-3-0 geführt, oder wie war das? Oder vertue ich mich da?
Ich meine, wir haben drei Tore innerhalb von 15 Minuten gemacht in der zweiten Halbzeit.
Es kann sein, dass wir 1-0 oder 2-0 geführt haben und dann direkt nach der Halbzeit sofort wieder 1 gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, das kommt drauf an. Wir haben ja das Phänomen letztes Jahr auch gehabt und haben das lange nicht verstanden. Haben alle an allen Schrauben gedreht, dass dieses Phänomen, dass wir in der ersten Halbzeit oft rumgelaufen sind wie Falschgeld. Und oft die zweite Halbzeit wesentlich besser war.
Das ja, so was, was wir jetzt durchaus weiterzieht.
Was wir jetzt schon wieder scheinbar sehen, ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht immer gesehen. Aber das ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, es sind auch die gleichen Spieler. Vielleicht hat sich das so eingebrannt manchmal. Ich weiß es nicht. Wir haben an allen Schrauben gedreht. Es gab Spiele, wo wir, glaube ich, in der Woche überdreht haben. Das kann dir auch passieren, so wenn du vorher nicht gut gespielt hast und willst diesen Aspekt des Kämpferischen betonen, dass du dann in der einen oder anderen Trainingseinheit überziehst und dann nicht ganz so frisch ins Spiel hineingehst, diesen Spagat oder sagen wir mal diese Gratwanderung, die musst du auch immer hinkriegen. Da hat es Spiele gegeben, wo wir vielleicht müde ins Spiel hineingegangen sind. Dann hat es andere Spiele gegeben, wo man vielleicht überheblich war, nicht überheblich, aber im Unterbewusstsein. Das letzte Spiel haben wir ja super gewonnen, auswärts auch noch. Dann kriegen wir schon, das machen wir schon irgendwie. Also es hat immer, dann haben wir überlegt, haben wir uns aber richtig warm gemacht. Müssen wir an unserem Warmmachen etwas verändern. Haben wir zu wenig gemacht, haben wir zu viel gemacht beim Warmmachen. So. Also all diese Dinge haben wir überlegt, weil es sich doch schon durchgezogen hat, dass wir es immer wieder erlebt haben. Was ist denn das für ein Scheiß? Dass du immer so und ja, offensichtlich haben wir dann manchmal auch die richtigen Worte gefunden oder die richtigen Umstellungen eingeleitet, so wie Olaf jetzt das gegen Heidenheim, glaube ich, hingekriegt hat, ne, die richtigen Umstellungen vorzunehmen und dann ist die zweite Halbzeit komplett anders gelaufen. Und auch wenn das Tor total glücklich in der 93. Minute gefallen ist, war das mehr als verdient, weil die haben die an die Wand gespielt, das war klasse, das war einfach eine tolle zweite Halbzeit. Diese Möglichkeit hast du als Trainer dann halt, die richtige Ansprache zu finden, vielleicht auch die richtige taktische Umstellung vorzunehmen, auch mal jemanden zu opfern und zu sagen, du gehst mal raus und ihr beide macht das jetzt und wir stellen um auf Dreierkette oder was weiß ich. Du brauchst diese Impulse manchmal, ne? Und die Mannschaft muss das dann spüren und das merkt man ja. Manchmal, das ist super wichtig, wenn so eine zweite Halbzeit losgeht, dass du sofort merkst, jawohl, das greift und dann gehst du mit Selbstvertrauen drauf wenn wir öfters mal, vielleicht müssen wir das mal einführen, vielleicht im Zuge der Kommerzialisierung haben wir ja demnächst 4 Pausen, damit wir mehr Werbeunterbrechungen haben und dann haben wir als Trainer natürlich auch noch mehr Zeit, auf die Spieler einzuwirken und dann im 20-Minuten-Rhythmus diesen Sturm loszutreten, verbal oder durch taktische Umstellungen.
Ja, taktische Umstellung ist vielleicht auch dann das richtige Stichwort für das Spiel gegen Braunschweig. Erste Halbzeit war, glaube ich, wirklich schlimm. Wir haben ziemlich Glück gehabt eigentlich. Ich glaube, über Robin Himmelmann müssen wir nicht wirklich reden, weil da gab es nur herausragende Szenen. Beginnt in der 2. Minute, wo er das Ding irgendwie aus 2 Metern mit der linken Hand wegfischt, wo, glaube ich, keiner weiß, wie er das schafft. Dann diese Elfmeterszene, wo er erst hält und sich im Nachhinein beschwert, dass der so schlecht geschossen war, dass er ihn nicht zur Seite wegwehren konnte, dadurch gezwungen ist, den Nachschuss auch noch zu halten.
Na gut, dann halte ich halt auch noch den Nachschuss, wenn er so schlecht geschossen ist.
Das ist großartig. Jetzt vielleicht mal die Frage an den Trainer. Da bist du Braunschweiger Trainer, kriegst im Spiel vorher 3 rote Karten, hast also schon mal 3 Leute raus. Dann gibt es in der 23. eine Verletzung von deinem Kapitän, Ken Reichel, und in der 38. fliegt Hochscheid dann auch noch mit Verletzung runter. Das heißt, du sitzt dann da in der Kabine, es steht 0-0, du warst eigentlich die klar bessere Mannschaft, aber die sind gerade 5 Leute weggebrochen. Was erzählst du denn da deinen Spielern noch? Macht so weiter und jetzt macht gefälligst mal ein Tor, oder?
Ja, sowas kann man pauschal nicht sagen. Du musst immer ein Gefühl für die Mannschaft haben, du musst ein Gefühl für die Situation haben. Das ist sicherlich nicht einfach. Aber es kommt auch darauf an, wie man damit umgeht. Thorsten ist eigentlich, ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ich mag ihn sehr. Man kann als Trainer auch mal daneben liegen. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn ich Spieler verliere, wir haben es ja jetzt gehabt, wo haben wir jetzt, sind wir nach Nürnberg gefahren? Ja. Wo wir, das war das erste Spiel, wo jeder gesagt hat, ja, das ist ja eine Katastrophe. War vorher Ingolstadt?
Nee, Ingolstadt kam danach. Davor war das Spiel gegen Heidenheim.
Oder Kiel jetzt, haben wir da gegen Ingolstadt verloren vorher?
Ja. Genau.
So, also wo dann wirklich keiner mehr einen Pfifferling auf die Mannschaft setzt und wo alles davon redet, ja, der ist verletzt und der ist verletzt und der ist verletzt und der ist nicht gut drauf und der bla bla bla. Dann fährst du dahin und gewinnst. Also ich kann dann, wenn ich als Trainer auf diese Dinge hinweise und sage, ja, der fehlt uns und der fehlt uns, aber dafür spielst du, dann hast du schon mal keinen Bock mehr. Dann weißt du schon, ach so, also ich würde sie eh nicht spielen. Also man tut gut daran, sich von solchen Dingen zu entfernen. Und das macht der Olaf auch. Das macht er gut und das ist auch wichtig, weil ich weiß nicht, was Thorsten denen erzählt hat. Natürlich sind das Ausfälle, die natürlich super, super wichtig sind. Ich weiß nicht, wer war alles nicht dabei? Kelifi?
Ja, allein Kelifi und Hochscheider brechen ja die
Ausfälle. Ja, nee, Hochscheid ist ja, der war ja erst noch dabei. Aber ja. Kelifi sehe ich hier nicht.
Heißt der Sura, Sauer?
Maximilian Sauer, genau. Und den dritten habe ich gerade vergessen.
Ich sehe auch keinen Moll. Ach, hier, doch, Moll ist doch.
Ja, mit B. Wer ist er denn?
Bafo?
Boland.
Boland ist natürlich ein wichtiger Spieler. Boland ist ein wichtiger Spieler, Kelifi ist ein wichtiger Spieler. So Reichel ist für mich der wichtigste Spieler bei Ihnen. Der überragend, für mich ein überragender Mann.
Auch ein Mentalitätsmonster.
Mentalität, Ballbesitz, Torgefahr, der bringt alles mit, unglaublicher Spieler für mich. Das sind natürlich schon richtig gute, wichtige Verluste für eine Mannschaft. Jetzt kann ich ja so und so mit umgehen. Eigentlich sehe ich trotzdem, dass sie halt trotzdem hier eine ordentliche und gute Mannschaft am Platz haben, wenn Reichel dann noch wegbricht. Und ja, das ist es schwer zu sagen. Also vielleicht muss man dann in so einer Situation dann auch mal kleinere Brötchen backen. Ja, auch wenn du zu Hause bist, hätte ich vielleicht in so einer Situation, das kommt drauf an, wie die alle drauf sind, wie die unterwegs sind. Ne? Aber vielleicht hätte ich dann auch mal gesagt, pass mal auf, bevor ich mich jetzt auskontern lasse. Und gerade gegen uns, wir haben jetzt die letzten Jahre da immer gewonnen. Und das hat immer gleich ausgesehen. Die sind angerannt wie die ganzen kranken Lattepfosten. Und wir haben denen die Dinger reingehauen und sind wieder nach Hause gefahren. Im ersten Jahr, für als ich da war das schon wichtig. Ja, da war die Kehrtwende, wo wir da 2-0 gewinnen. Das
2-0 mit den beiden, ne? Kopfballtoren.
Mit den beiden Kopfballtoren, ne? Und das ist immer gleich ausgesehen. Vielleicht muss man dann auch mal nicht so eine Erfahrung. Es gibt so Spiele, die kannst du eigentlich, oder Paarungen, das kannst du manchmal gar nicht erklären. Ich habe das als Spieler auch erlebt. Ich bin jahrelang irgendwo hingefahren mit den unterschiedlichsten Mannschaften, als Trainer und als Spieler. Es ist einfach kackegal. Ich habe entweder gewonnen oder verloren. Das ist dann so. Ne? Und jetzt haben wir irgendwie so eine Serie mit Braunschweig. Wahrscheinlich wird das die nächsten 3 Jahre auch so weitergehen, dass du da immer gewinnst. Dann kann ich vielleicht als Trainer sagen, pass mal auf, Leute, vielleicht lass die doch mal kommen. Lass die doch mal, warum muss ich jetzt, wir haben jetzt so viele Chancen vergeben. Ne? Jetzt mal ruhig. Wir kriegen unsere Chance. Wir machen unser Tor. Ich weiß nicht, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Aber ich, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir die Tore, haben wir die auch ausgekontert. Nicht die konnten die Tore, ich habe nur die Tore gesehen und die Chancen, da waren viele Kontersituationen dabei. Vielleicht muss man doch mal sagen, naja, also das ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die Qualität, um die dann noch auf dem Platz steht, um ein Spiel zu dominieren, viel Räume nach hinten wegzugeben und dann auch die Tore zu machen. Nur weil ich zu Hause spiele, das heißt ja nicht automatisch, dass ich jetzt unbedingt den Gegner an die Wand spielen muss. Dazu muss ich dann die Qualität haben. So, und wenn gut, Abdoulaye Kumbela steht hier nicht gut drauf, aber das sind natürlich auch Torschützen, die sind auch darauf angewiesen, dass drumherum was ist. Wenn der Reichel die Flanken nicht bringt, wenn der Khelife nicht da ist, wenn der Boland, der ein riesen Fußballer ist, dann fehlt, das ist so wie, als wenn bei uns Buchti und Daly fehlen. Das ist eben so. Und dann haben wir auch Probleme, Torschancen zu erspielen. Und da muss man eben auch mal sagen, okay, lass uns froh und glücklich sind, dass wir da 1-0 und da 1-0 gewonnen haben und da auch nochmal. So, und jetzt ist Buchti wieder da und haut direkt einen rein. Und Schenk haut auch wieder direkt einen rein. Also, ich sag mal, die Qualität musst du natürlich auf dem Platz haben. Es gibt für mich keinen Automatismus, zu sagen, das ist jetzt mein System, das ziehe ich jetzt durch, das ist lächerlich. Als Trainer, ich meine, den Luxus einer durchgehenden Taktik, die kann ich mir erlauben, wenn ich bei Manchester City bin oder bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München oder was weiß ich wo ich mir die Spieler aus dem Regal raussuchen kann und sag, pass auf, ich will die und die Taktik spielen, dazu brauche ich dich und dich und den und den und das, der kostet 50, der kostet 60, der kostet 70, da stecke ich die da hin, erkläre dir noch ein bisschen was, meistens können sie es schon selber, manchmal ist es schon schwer, dass die nicht gewinnen. Da muss ich schon ganz doof sein als Trainer manchmal. So, und dann kann ich sagen, ich spiele immer 4-3-3 und ich spiele immer, ich dominiere immer, wie auch immer. Und selbst da funktioniert es nicht immer. Also diesen Luxus kann man sich nicht erlauben und das ist auch blödsinnig, sondern ich muss wirklich situationsangemessen reagieren. Und wenn mir so wichtige Spieler fehlen, wie sie uns gefehlt haben, wie sie jetzt auch Braunschweig gefehlt haben, ja, dann muss ich eben umstellen, dann muss ich was anderes machen und nicht ins Verderben laufen.
Ich möchte noch einen Assist verteilen an Manuel Gräfe, der eine wunderbare Vorteilsauslegung beim 1-0 gegeben hat, weil Sahin wurde gefoult und Buchtmann lief dann weiter und machte ihn rein. Das hätte er uns auch kaputt pfeifen können, hat er aber nicht.
Ist denn, ich erinnere mich daran, dass Jürgen Klopp mal im Champions-League-Finale oder nach dem verlorenen Champions-League-Finale gesagt hat, er wollte mit seiner Mannschaft innerhalb der ersten 30 Minuten in Führung gehen und hat auch so drauf gespielt, also volles Gegenpressing. Gut, das war das Kloppsche Gegenpressing. Sieht auch noch ein bisschen anders aus als das, was Braunschweig jetzt aufgezogen hat. Allein von der Spielerqualität. Aber kann es auch einfach sein, dass so eine Mannschaft eine Halbzeit alles investiert und das Ziel auch ist, in dieser Halbzeit ein Tor zu machen und dann, um sich danach zurückzuziehen. Und wenn der Plan nicht aufgeht, dann lass uns hoffen, dass das 0-0 ausgeht hier so ungefähr. Gibt's sowas auch? Also,
ja, klar gibt's das. Ich sehe das auch oft so nach englischen Wochen oder nach Champions League Spielen, wo du dann unter der Woche schon Kraft gelassen hast, dann wir haben es auch selbst erlebt im letzten Jahr, das haben wir manchmal prognostiziert, haben wir manchmal gesagt, pass auf, das kann durchaus sein. Die haben intensiv gespielt, die haben vielleicht einen Tag weniger Pause als wir, die spielen jetzt zu Hause, 100% werden die jetzt alles dran setzen. Ob das jetzt Nürnberg war, Union, wer auch immer, haben so manche taktische Entwicklungen prognostiziert und haben gesagt, das kann durchaus sein. Und in der Zeit brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Dass wir jetzt hier anfangen mit Ballbesitz, dann müssen wir sich kaputt machen. Die werden jetzt anrennen, die werden machen, die werden alles versuchen. Die dritte Spiel einer englischen Woche vielleicht oder ein Pokalspiel unter der Woche gab, wie auch immer. Die werden wissen, dass die jetzt nicht Luft für 90 Minuten haben. Und dann musst du natürlich gegenhalten. Wenn du da, denn das ist natürlich dann einfach. Wenn du da in Führung gehst und weißt, naja, mir fehlen vielleicht wichtige Spieler, ich kann nicht dominieren, und einige sind vielleicht auch kaputt und müde. Also versuche ich da eine Entscheidung herbeizuführen oder ein Tor zu schießen, dann kann ich mich zurückziehen. Und das ist natürlich wesentlich leichter, auch vom Aufwand her zu verteidigen und dann zu kontern, als wenn ich dominieren muss. Sowas kann durchaus sein. Und wie ich es gesagt habe, auf dem Niveau, wo der Jürgen unterwegs ist mit seinen Mannschaften, wenn du da 1-0 in Führung gehst, hast du immer die Welt im Tütchen. Ne? Das ist ja klar, du gehst in Führung und dann spielen wir gegen Liverpool, wenn die 1-0 führen. Gut, die sind jetzt defensiv nicht ganz so unterwegs, weil sie genauso wie viele andere Mannschaften denken, ich muss nochmal einen 50 Millionen Mann im Sturm kaufen, anstatt dass ich mir nochmal hinten einen Weltklasse-Mann hole, obwohl die auch rar gesät sind. Aber ich habe schon, ich war jetzt auch bei diesem Forum, da war ich mit zwei Ladies, mit Janina und Andrea von Liverpool Foundation. Mit denen habe ich die haben neben mir gesessen und dann sind wir auch im Taxi zusammen. Wir haben uns zum Flughafen gefahren nach Zürich und dann haben sie mich eingeladen zum nächsten Charity-Spiel, was sie im Dings machen. Und Jürgen unterstützt ja und jetzt dann gesagt, haben wir aus dem Auto dem Jürgen eine SMS geschrieben, ne, die haben ein Foto und haben ein Selfie gemacht, so, Jürgen, ich sag, schick dir mal ein Selfie und sag, wenn er defensiv Unterstützung braucht, dann soll er mich mal anrufen, dann können wir ihm mal den anderen Ratschlag geben. Aber eins ist auch klar, wenn die 1-0 führen und ziehen sich gut zurück, keine Ahnung, ob sie es können, so genau habe ich es auch nicht verfolgt, aber du spielst dann vorne mit Mané und
Coutinho.
Ja, wer ist auf der anderen Seite? Salah, Mané und Sturridge meinetwegen. Und Coutinho auch noch, und was weiß ich, wer da alles rumläuft, dann musst du schon. Muss ich doch schon alles einfallen lassen.
Ja, ich habe gerade einen kurzen Artikel gelesen, das ist Liverpool ist, ja, sie sind defensiv schwach, aber es ist auch die Mannschaft in der Premier League, die meisten hochkarätigen Torchancen produziert. Also es ist auch, also sagen wir mal, man kann es als Qualitätsmerkmal rausheben, dass sie es eben nicht schaffen, daraus Tore zu machen, aber es ist ja auch eine wahnsinnige Qualität, hochkaräter überhaupt zu erspielen. Das heißt, man, auch wenn Jürgen Klopp jetzt gerade in der Kritik ist, würde ich immer noch sagen, das kommt irgendwie. Also die werden noch ihre Tore machen. Das ist ja auch manchmal einfach Glück oder Pech.
Ich kann mir nicht jedes Spiel von Jürgen angucken, aber
Aber ich habe es gerade gelesen.
Ja, es kann aber auch dieses Herausspielen von unglaublich vielen Torchancen. Der Preis dafür kann auch die Defensivschwäche sein. Das kommt darauf an, wie sie es machen. Wenn die Außenverteidiger ganz, ganz hoch mitgehen, wenn selbst ein Innenverteidiger noch mit Druck erzeugt, natürlich kann ich eine Unmenge von Torchancen erspielen. Aber das geht dann, da muss ich es halt machen. Wenn ich so ein hohes Risiko gehe, viel Raum lasse, meine Verteidiger noch dazu bringe, für Überzahl zu sorgen, für Riesendruck zu sorgen, und mache die Tore dann nicht. Und verliere dann vielleicht Bälle. Dann bin ich natürlich offen und lade den Gegner ein. Das ist halt das kann halt auch eine Folge sein. Also diese vielen Torchancen könnten auch was damit zu tun haben, dass sie ein ganz, ganz hohes Risiko nach hinten gehen.
Hohe Außenverteidiger gab es Anfang letzter Saison auch hier am Millerntor. Das hat auch nicht so ganz funktioniert, oder?
Ja, sag mal genau, wie meinst du das?
Na, ich erinnere mich an das Spiel gegen Braunschweig, wo waren das Hornschuh und Bubala, die auch fast auf Höhe der Spitzen unterwegs waren.
Ja, das sollte ja nicht so sein. Also auf Höhe der Spitzen ist natürlich albern.
Aber zumindest höher als das Mittelfeld. Oder in dem Bereich sich zumindest bewegt haben.
Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern, wie das damals war, aber das hat damals nicht gepasst. Wir haben in Stuttgart schon dieses Spiel verloren, was wir klar gewinnen müssen, aber wir hatten auch noch nicht die Mannschaft auf dem Platz, die in der Lage war, durchgehen, 90 Minuten, das durchzuziehen. Auch in Stuttgart haben wir ja in der zweiten Halbzeit einige Spieler das nicht durchhalten können. Vorher haben wir sie gepresst, haben wir sie unter Druck gesetzt und dann hatten wir plötzlich zwei, drei Spieler auf dem Platz, die das gar nicht mehr konnten. Die du rausnehmen musst, ist keine Torgefahr mehr, kein Pressing mehr und sind dann ins offene Messer eigentlich gelaufen. Ja, manchmal ist das so. Wir waren vielleicht auch zu dem Zeitpunkt auf dem Trip, nach dieser tollen vorherigen Saison, nach diesem guten Eindruck des ersten Spiels, wir schauen mal mehr nach vorne. Ja, und das ist dann, dazu muss es eben erfolgreich sein.
Gucken wir vielleicht mal vom Sportlichen weg auf deine neue Position. Du bist ja am 24. Mai, also nach Saisonende, dann zum technischen Direktor geworden. Vielleicht eine bisschen unbequeme Frage von Hörer Mürmsken. Wie freiwillig war denn dein Rückzug vom Chefsessel wirklich?
Ja, also ich sag mal, ich hätte mir das durchaus vorstellen können, auch weiterzumachen. Ich habe riesen Spaß gehabt. Wir haben, Olaf und ich haben super zusammengearbeitet. Ich denke mal, dass wir auch ganz erfolgreich gearbeitet haben, wenn ich so die Rückrunde sehe. Das war eine langfristige Entwicklung. Ich habe das ja schon mal gesagt seinerzeit. Der erste Kontakt, den Oke zu mir geknüpft hat, damals war das November 2014 so ungefähr, da ging es nicht darum, dass ich Trainer werden sollte, sondern sie hatten ja einen Trainer mit dem Thomas, sondern es ging darum, jemanden zu haben mit Erfahrung, der lange Jahre im Fußball ist, der so etwas Ähnliches, was ich jetzt mache, damals schon machen sollte. Also wie man das Kind genannt hätte, keine Ahnung, aber Beratung des Präsidiums, der Entscheidungsträger, Entwicklung eines Clubs mit begleiten und so weiter und so fort. Und dann hat sich das alles ergeben, ich bin sofort zum Trainer geworden. Und was so nicht geplant war, aber das hat der Druck der Ereignisse oder die Entscheidungen, wie auch immer man das möchte, hat dazu geführt. So, und aber es war in den Jahren immer ein Thema. Es war immer ein Thema. Auch als ich den Vertrag verlängert habe, hat Oke immer angemahnt und hat gesagt, ich wollte dich eigentlich gerne in diese Position haben, weil wir das und möchten und das möchten und jenes möchten. So. Und jetzt war es schwer, sich dem nochmal zu entziehen.
Wenn du jetzt hast du ja den Abstand von 2-3 Monaten, kannst du dir jetzt vorstellen, nochmal als Trainer zu arbeiten? Oder ist das jetzt vielleicht sogar etwas, was dir viel besser gefällt?
Also es macht mir, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Okay.
Also ich kann mir beides vorstellen. Das macht mir einen riesen Spaß im Moment. Das sind so umfangreiche Aufgabenbereiche und auch sehr, sehr interessante Aufgabenbereiche. Ich habe, ist eine ganz andere Arbeit. Aber ich mache sie gerne und ich lerne so viele Dinge dazu. Ich lerne so viele Menschen kennen und so viele Geschichten habe ich jetzt erlebt in den letzten Monaten wie in den 10 Jahren vorher nicht. Das muss man einfach sagen, weil das ist ein ganz anderer Aufgabenbereich und es ist hochspannend. Interviews habe ich auch schon immer gegeben, politisch aktiv war ich auch schon immer, sozial engagiert war ich auch schon immer. Aber das, was ich mit dem, womit ich jetzt zu tun habe, das ist so, also ich könnte jetzt schon 2 Bücher schreiben über diese 3 Monate, was ich da alles erlebt habe und wie hochspannend und interessant das ist. Da muss ich sagen. Aber das heißt für mich jetzt nicht für alle Zeiten, keine Ahnung. Also das heißt nicht, ich weiß nicht, was passiert. Aber ich würde nie sagen, ich bleibe auf jeden Fall nur noch in diesem Bereich oder ich werde auf jeden Fall noch mal Trainer. Okay. Ich kann mir beides vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein spannender Aufgabenbereich. Natürlich interessiert mich, ich bin mit Leib und Seele Trainer, bin ich immer gewesen. Und im Moment genieße ich das, muss ich sagen. Diesen Bereich und ich bin auch jemand, der sich auf so etwas immer komplett einlässt. Geht auch gar nicht anders. Ich könnte ja nicht sagen, ach nee, scheiße, also ich würde jetzt lieber auf dem Platz stehen und was ist denn das alles für ein Scheiß hier? Dann hätte ich es gar nicht erst anfangen dürfen. Dann würde ich sagen, nee, also das mache ich nicht, das will ich nicht, das kann ich auch nicht. Nein, also ich lasse mich auf Dinge ein, wenn etwas auf mich zukommt und ich sage, okay, das kann ich mir vorstellen, dann tue ich das. Ja, und ich habe mich jetzt voll und ganz drauf eingelassen, aber ich brauche natürlich auch für mein Seelenheil nicht nur die ganzen Interviews, nicht nur die Vorträge, nicht nur die Betreuung von Sponsoren, nicht nur die die Repräsentanz unserer sozialen und ökologischen Projekte, nicht nur politische Äußerungen zu allen möglichen Dingen, die bei uns ja auch angesagt sind, Öffentlichkeitsarbeit, TV-Auftritte, Radio, Interviews, Vorträge, Veranstaltungen. Also das ist Wahnsinn. Ich brauche dieser ganze, wie weit das ist, ich brauche auch diesen Bezug zum Fußball. Und diesen Bezug zum Fußball, es ist klar, dass ich aus der Position heraus jetzt nicht beim Olaf auf dem Schoß sitze und sage, ich würde es jetzt aber so machen, und auch nicht beim Uwe Stöber, aber ich bin verantwortlich für die internationalen Kooperationen und auch für nationale. Das heißt, wir sind auf der Suche. Ich habe das jetzt angefangen mit Stoke, ich bin ein paar Mal rüber drüben gewesen, habe mir den gesamten Nachwuchsbereich angeguckt. Hochspannend, hochinteressant, die Academy da zu durchforsten und sich anzuschauen, was machen die da eigentlich so genau, und das auf uns zu übertragen. Hochspannend, sich die ganzen Talente anzugucken, die sie da drüben haben. Da brauche ich jetzt nicht der Österreicher würde sagen, in die Kampfmannschaft gucken. Sondern da muss ich dann in die U23 oder in die U18 schauen. Aber die Spieler sehe ich beim Training, die Spieler habe ich bei Meisterschaftsspielen jetzt schon gesehen. Da ist der eine oder andere dabei, der für uns interessant werden könnte. Sehr, sehr junge Leute noch, aber wirklich interessante Spieler dabei. Also das macht mir Freude. Ich sehe die Spiele. So, mit mir haben sie noch kein Spiel zu Hause verloren. Jetzt bin ich einmal nicht da, verlieren sie 4-0 gegen Chelsea. Das wäre mit mir natürlich nicht passiert. Das haben sie jetzt auch schon gemerkt. Sie fordern mich dauernd an. Die Spiele, das ist natürlich ein Highlight, Premier League Spiele zu sehen, aber auch eben diese Talente da zu verfolgen, den Nachwuchsbereich sich anzuschauen, mit diesem Wissen dann in unseren Nachwuchsbereich hineinzugehen, wo ich ja auch mit dem Rotter Stiel zusammen dafür verantwortlich bin, unsere Trainer zu coachen, auch eine hochspannende Geschichte. Wir haben viele junge Leute, junge Trainer, das steht jetzt an, das läuft jetzt an. Ich habe natürlich durch die vielen Aufgaben, die ich habe, kann ich das natürlich nicht. Das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Bei Stoke haben sie einen, das ist Head of Coaching, James Hunter, der macht nichts anderes, als den ganzen Tag seine Leute zu coachen. Das heißt, der hat 12 hauptamtliche Trainer im Nachwuchsbereich und im 6-Wochen-Rhythmus arbeitet der pro Woche 2 Trainer ab. Das heißt, diese 2 Trainer, das können von 2 Mannschaften sein oder vielleicht Trainer, Co-Trainer, schaut er sich jedes Training an, schaut sich das Spiel am Wochenende an, die müssen, die haben so ein Coach Competency Framework von der FA, von der Federation. Er hat das noch erweitert und ausgeweitet. Das heißt, die müssen einen Fragebogen ausfüllen, wie sie sich selber sehen. Er füllt den gleichen Fragebogen auf, wie er das sieht. Dann kommen sie zusammen, sprechen darüber. Und das im 6-Wochen-Rhythmus, 2 Trainer, 12 Trainer in 6 Wochen. Und dann geht's wieder von vorne los. Das ist eigentlich ein Fulltime-Job. Das versuche ich so nebenbei in mein Konglomerat von Aufgaben einzubauen. Wir haben den anderen Vortrag geplant, wo ich mal vor den ganzen Trainern stehe und je nach dem, was wir so als wichtig erachten, der Roger und ich, oder auch was als Bedarf angemeldet wird von den Trainern, über bestimmte Dinge mal sprechen, zum Beispiel, was ich vorhabe, gerne über die Überbetonung dieser Systemfrage. Das ist ja immer so eine Geschichte, das System, in welchem System spielen wir denn? 4-4-2, 4-3-3, 4-4-1-1, 3-5-2 und der ganze Quatsch, das langweilt mich komplett, weil diese Leute, die sich damit so intensiv beschäftigen, vergessen komplett die Basics. Und diesen Vortrag habe ich schon ein paar Mal gehalten in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, auch Trainerfortbildung in Griechenland zum Beispiel, dass man sich einfach, was nützt mir ein System, wenn ich die Basics außer Acht lasse? Das heißt zum Beispiel Zweikampfführung, wir haben immer weniger Spieler, die in der Lage sind, auf faire Art und Weise Bälle zu gewinnen. Wir haben viele Probleme bei der Ballkontrolle, oder wir spielen keine guten Flanken, haben wir auch schon oft bei uns gehabt. Und das ist oft viel, viel wichtiger, in den Bereichen zu arbeiten. Und zwar nicht so, dass ich dir den Ball gebe, hau mal die Flanke rein. Das funktioniert auch sehr gut. Ich gebe dir den Ball, du haust die Flanke rein. Die kommen auch von 10 Mal, kommen zu 9 Mal an. Das Dumme ist nur, dass im Spiel ist es eine andere Situation. Du hast den Ball gewonnen. Du musst vielleicht noch an einem vorbei. Du stehst unter Druck. Du hast keine Zeit. Du hast keinen Platz. Deswegen, das zu trainieren konzeptionelle Simulation eines Gegner und Zeitdrucks, Flankentraining. Also das sind Basics. Also solche Dinge spielen eine große Rolle, da wollen wir den einen oder anderen Vortrag machen und ich will mich auch mit den Trainern beschäftigen. Also diesen Zugang habe ich natürlich, so dass ich eben auch mit Fußball was zu tun habe. Aber wir wollen natürlich auch selber gucken, wo geht das Ganze hin. Unsere AFM gibt sehr, sehr viel Geld für unseren Nachwuchsbereich aus und vielleicht müssen wir auch darüber nachdenken, mal den einen oder anderen Spieler auszuleihen und nicht nur in der vierten Liga hier rumkicken zu lassen, sondern auch mal sagen, du, ihr geht jetzt mal zum Drittligisten, spielt mal da vielleicht in Osnabrück oder was weiß ich wo, setzt euch da mal durch, dann müssen sie auch gut sein. Aber oft ist es ja auch so, dass so eine Herausforderung, dass du wächst an der Herausforderung. Also das ist auch etwas, wo ich mit beschäftigt bin, um natürlich auch hier in Deutschland Nachwuchsabteilung zu besuchen. Nächste Woche bin ich bei so einem Fußballclub in Hoffenheim und da werde ich natürlich die Gelegenheit nutzen, ihnen da mal auf die Finger zu schauen, mal zu gucken, was die da so veranstalten. Also das ist super interessant und ab und zu fahre ich dann zu Sky rüber, so als Highlight für mich persönlich, die Champions League zu kommentieren und mich darüber aufzuregen, warum die das nicht begreifen, dass man bessere Abwehrspieler braucht, sonst braucht man nicht in der Champions League aufzulaufen.
Da haben wir tatsächlich eine Frage zu Sky bekommen, nämlich von Frank, ob du es nicht etwas unglücklich findest, bei Sky zu sitzen, insbesondere wenn da Brandstifter wie Klaus Strunz mit am Tisch sind.
Ja, Brandstifter wie Klaus Strunz, der hat sich sehr, sehr nett mir gegenüber verhalten und hat gesagt, er hat mich schon immer gut gefunden. Ich habe jetzt keinen Einfluss darauf, wer jetzt da noch zusätzlich eingeladen wird.
Wie kam das denn zustande, dass du da überhaupt sitzt?
Naja, also die haben, ich sitze deswegen da, weil die schon immer gerne mich da einbauen wollten. Als Experte, aber als Trainer ist das ja unmöglich. So, und dann haben sie jetzt die Gelegenheit genutzt, haben mich und den Verein angesprochen und wir haben dann einen Weg gefunden. Das ist ja, ich tauche da jetzt nicht als technischer Direktor von St. Pauli auf, sondern ich muss ja natürlich auch diese Sky-Klamotten anziehen. Aber wir leben ja natürlich auch letzten Endes davon. Und mir macht das riesen Spaß. Ich kann meine Meinung da sagen, bei Sky 90 kann ich schonungslos das erzählen, was ich denke. Das erwarten sie dann auch. Und mir macht, also ich werde jetzt nicht eingesetzt da bei diesen Spieltagsgeschichten. Das ist ja Mammut. Da muss der Kalli sich jetzt abarbeiten, dass er da von 13 Uhr bis 20 Uhr sitzt. Das hat er sich redlich verdient im Laufe der Jahre. Das ist natürlich schon eine Hardcore-Arbeit, die er da leisten muss. Und da kann ich natürlich auch nicht, da möchte ich auch nichts mit zu tun haben. Aber Sky 90, wo es interessante Themen gibt, auch wenn es Montagabend ist, ist was komischer Sendeplatz. Wahrscheinlich guckt da nur meine Frau zu. Und ihr, wenn überhaupt.
Sky habe ich gekündigt.
Ja. Okay, alles klar. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gutheißen, auch im Vereinsinteresse. Und eben bei Champions League, das sind natürlich Highlights, das muss ich sagen. Das macht mir viel Spaß, diese Spiele mir anzugucken. Obwohl ich, ehrlich gesagt, letzte Woche war ich sehr, das hat mich aber auch bestätigt. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was für eine Politik da die Clubs betreiben. Ich finde Dortmund eine überragende Mannschaft. Ich sehe die lieber als Bayern München, muss ich ehrlich sagen. Sie spielen einen Traumfußball, sie haben Tiefe, sie haben diese schnellen Leute, die holen junge Leute in einem Alter, wo sie richtig entwicklungsfähig sind. Das wird macht Bayern München fast nie, jetzt ab und zu mal sich mal den Kimmich geholt oder Coman. Aber auch ein Coman nimmt nicht die Entwicklung, der spielt in der französischen Nationalmannschaft drei Klassen besser als bei Bayern München.
Renato Sanchez ist auch schon wieder weg.
Der ist auch schon wieder weg und wir haben das Spiel gesehen, Frankreich gegen Holland, wo der beste Mann auf dem Platz war und eine Leistung gebracht hat, der Coman, die bei Bayern München nicht zu 50% abruft. Also ich liebe das, wie Dortmund spielt, aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass sie im Abwehrbereich für mich nicht sich absolut Weltklasse-Spieler holen. Wenn sie im Abwehrbereich Weltklasse-Spieler hätten, könnten sie ganz, ganz weit kommen. Dann sind sie für mich deutscher Meister und können auch in der Champions League warten. Aber so wie sie aufgestellt sind für mich, ich habe das erste Spiel in Tottenham gesehen, ich habe es jetzt gegen Real Madrid gesehen, bist du chancenlos. Hast du keine Chance.
Mhm. Wer sind denn Weltklasse-Defensivspieler?
Ja, das ist nicht so einfach, ich weiß, aber irgendwo andere scheinen die auch zu finden. Wenn ich Spieler habe, die keine Zweikämpfe bestreiten und nicht schnell sind, dann kann ich damit in der Champions League auf höchstem Niveau nicht operieren, tut mir leid.
Aber geht es nicht mehr über das
Also ja, klar, wenn ich als Einzelner gute Zweikämpfe führen kann, was ich zum Beispiel Sokrates von Dortmund zutrauen würde, geht's da nicht mehr über das Kollektiv, so wie Atletico Madrid das macht? Dass man da, wenn eben die Räume eng genug sind, dass man dann auch eher Zugriff kriegt? Also macht das nicht eher die Qualität einer Defensive aus, als dass einzelne Spieler besonders gut Zweikämpfe führen können?
Dann habe ich mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Natürlich spielt die Defensivorganisation eine große Rolle. Es muss immer kollektiv sein, das ist völlig klar. Aber wenn ich nicht über die nötige Schnelligkeit verfüge zum Beispiel und muss dann mit Spielern umgehen, die überragend schnell sind, und hab dann hinten, dann ist oft der Abwehrspieler, der Innenverteidiger, der Letzte, der noch etwas retten kann. Natürlich haben sie jetzt auch das Pech, dass der Birki für mich jetzt in den letzten Champions League Spielen bestimmt 3 Tore mitverursacht hat. Für mich krasse Stellungsfehler, was er nicht so sieht. Ich weiß nicht, ob sein Torwarttrainer nicht auch das eben nicht korrigiert, aber das sind für mich krasse Stellungsfehler, die er macht, sich jemandem entgegenzustürzen, das Tor frei zu machen, anstatt einfach nur stehen zu bleiben oder die kurze Ecke frei zu machen, den Winkel so weit zu verkürzen, dass er in die lange Ecke nicht mehr schießen kann. Er hat ja 3 Tore in die kurze Ecke gekriegt, die habe ich alle gesehen, gegen Tottenham und jetzt auch gegen Real Madrid. Aber Spieler wie Toprak, Hummels und Sokrates, das funktioniert, weil Hummels super schnell ist und Sokrates super zweikampfstark ist, aber Toprak und Sokrates bist du scheißenlos. Kann ich jetzt schon sagen, dass sie, wenn sie das nicht korrigieren oder ihre Abwehrtaktik umstellen, haben sie keine Chance für mich in der Champions League zu bleiben. Dann scheiden sie jetzt schon aus. Und das finde ich schade, weil sie eine überragende Mannschaft haben und so jemand wie Toprak, bei allem Respekt, ist ein guter Kicker, der geht jedem Zweikampf aus dem Weg. Warum? Wenn er ins Mittelfeld gehen müsste, weiß er, dass das nicht hinkriegt, weil er dann den Weg nach hinten eben nicht hinkriegt. Das heißt, ist auch ein Denkfehler eigentlich, muss ich einen Peter Bosch, den hatte ich früher als Spieler, der war super langsam, der hat im Mittelfeld jeden Zweikampf gewonnen, weil er so clever antizipiert hat und im richtigen Moment da ist und auch keine Angst hatte, dann reinzugehen und zu antizipieren. Das kann ein Toprak auch machen. Da gebe ich dir recht, wenn der rausgeht und auf den richtigen Moment wartet und dann aber mit letzter Konsequenz den, dann muss er ihn aber auch kriegen. Sonst hat er ein riesen Loch hinten gerissen, macht er beides nicht, läuft nur hinterher. Beide Spiele für mich desaströses Abwehrverhalten von Toprak und vom Torwart. Und ich finde das schade, weil auf dem Niveau kommt es auf jedes Detail an. Und ich kann nicht verstehen, warum Dortmund nicht richtig Geld in die Hand genommen hat und einen Weltklasse-Innenverteidiger dazugeholt hat, wenn ich Hummels verliere.
Ja.
Ja, wir können Ihnen auch nicht helfen.
Nee, und lass es so, wir geben wir ja nicht ab.
So sieht's aus.
Wir haben eine ganze Menge Fragen zu deiner Person bekommen, die ich jetzt mal alle unter dem Punkt Personenkult auch zusammenfasse und da vielleicht als Einstiegsfrage dazu von Stefan Gröfeld. Was hältst du denn vom Personenkult und wie glücklich bist du vor dem Spiel, keine Stadionrunde mehr machen zu müssen? Ich will das vielleicht ein bisschen größer noch fassen, weil ich weiß, du hast früher Schwierigkeiten damit gehabt, Autogramme zu geben oder wolltest das nicht gerne. Das war ich letztes Jahr beim Training mit meinem Sohn und dann lief er auf dich zu mit seinen Schuhen und ich dachte schon, oh Gott, das kriegt er gleich eine Abfuhr. Aber du unterschreibst inzwischen Autogramme. Jetzt gibt's Leute, die nennen ihren Mähroboter zu Hause Mähwald Lienen. Es gibt einen Ewald Bienenhonig. Es gibt ein Lied von den Broten. Es gab vorher schon ein Lied von den Wise Guys, als du noch in Köln warst. Wie unangenehm ist dir das? Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Und wie siehst du das generell jetzt vielleicht auch, wenn du daran denkst, du arbeitest jetzt ja viel mit jungen Leuten dann im Nachwuchsleistungszentrum zusammen? Es waren jetzt viele Fragen auf einmal, es tut mir leid.
Ich hänge immer noch bei Mewald Wien.
Mewald Wien fand
ich auch sehr geil. Ich muss mir ein Haus kaufen und auf jeden Fall ein Haus.
Das geht nicht anders. Es gibt aber auch einen Staubsaugerroboter, der Ewald Cleanen heißt.
Oh! Ja. Ewald, jetzt bist du dran. Was sagst du
denn? Jetzt bin ich dran. Ja, also Personenkult. Also ich habe früher keine Autogramme geschrieben, weil ich diese das ist für mich eine der Ausdruck eines völlig oberflächlichen inhaltslosen Personenkult, rein aufgrund von Bekanntheitsgrad. Und deswegen habe ich mich dagegen gesträubt, weil ich habe nichts dagegen. Also ich verehre, ich kann Menschen verehren, ich verehre Menschen. Ich respektiere und akzeptiere Menschen, aber ich kann auch Menschen verehren, deren Charakter, deren politisches oder soziales Engagement, deren was auch immer Verhalten das hergibt, wo ich sage, jawohl, das respektiere ich, das akzeptiere ich. Deswegen muss ich aber nicht da hinlaufen und mir ein Autogramm von ihm holen, sondern ich sage ihm das dann, was du da gemacht hast, fand ich super klasse und super schön. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist im Zusammenleben, dass man sich gegenseitig Rückmeldungen gibt, dass man auch Dinge benennt, beim Namen nennt und offen und ehrlich sagt, ich finde das gut, was du machst. So wie ich andersrum auch sage, das finde ich nicht gut, was du da machst. Aber hinter Leuten herzulaufen, so wie das früher der Fall war und heute eigentlich auch noch, die nur weil sie bekannt sind, egal ob du Fußball spielst, ob du Tagesschausprecher bist, dein Kopf im Fernsehen dauernd zu sehen ist. Früher ist das so gewesen, da bin ich über die Straße gelaufen, als ich als junger Spieler nach Mönchengladbach kam und dann bin ich halt über die Straße gelaufen und dann hat auf der anderen Straße, das habe ich so gespürt, wie die sich angeschossen haben, so, und dann habe ich mich unwohl gefühlt und habe weggeguckt, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, das machst du jetzt aber mal nicht, sondern ich guck da mal hin. Dann haben die weggeguckt und haben sich, das ist eine oberflächliche Scheiße und so eine Art von, ich kann da nichts mit anfangen. Und das habe ich den Leuten auch gesagt. Und dass der Höhepunkt der ganzen Sache besteht dann noch darin, wenn dann irgendeiner rüberkommt, kannst du mal eben hier auf den Zettel, das ist noch nicht mal eine Wertschätzung. Und es ist auch kein Personenkult. Nur schreib mal eben hier drauf. Ich sag, warum? Ja, es war völlig klar, warum auf irgendeinem abgerissenen Scheißzettel oder irgendeinem Bierdeckel, damit der dann irgendwo anders hingehen kann und sagen, ich habe den getroffen. Ne? So, und dann damit dann zu stellvertretender Größe aufläuft und denkt, er hätte jetzt irgendwas gewonnen für sich persönlich. Und das tut mir weh für den. Das tut mir für denjenigen weh, weil das ein Mangel an Selbstvertrauen und ein Mangel an eigener Wertschätzung symbolisiert, der mir weh tut und den ich nicht noch befördern will. Ich habe dann und das Schlimmste sind dann die Eltern, von denen ich eigentlich erwarten müsste, dass sie den Kindern die Richtung vorgeben, und das sind dann Kinder, die noch nicht mal gecheckt haben, wen sie da jetzt vor sich haben, so 3, 4, 5, 6-Jährige. Verstehst du? Heutzutage weiß jeder 6-Jährige durch das Internet, wer der Fußballer ist. Damals hatten es 5, 6-Jährige, die haben noch nicht vom Fernsehen, die haben von gar nichts gewusst. Und die Eltern haben sich in die Hose geschissen, selber zu kommen und haben den Jungen vorgeschickt. Und da stand der Junge vor dir und wollte ein Autogramm haben. Und dann hat er, ich meine, ich bin ja nicht blöde, mit einem fragenden Gesicht vor mir gestanden. Dann habe ich gesagt, du weißt gar nicht, wer ich bin. Ne? Der Papa hat gesagt, da holen wir mal ein Autogramm. Dann habe ich den Papa herbeigezählt und habe denen dann gesagt, was bist du eigentlich für ein Pfeifer? Wie denkst du denn eigentlich, dass du deine Kinder erziehen willst? So, also das heißt, es ist völlig scheißegal, ob ich rechtsgerichtet bin, linksgerichtet, ob ich ein Arschloch bin, ob ich mich sozial engagiere, ob ich alle Leute zusammenscheiße, ob ich Respekt vor anderen Menschen habe. Der Charakter zählt nicht. Hauptsache, ich bin Fußballer. So, und das qualifiziert mich dazu, ein Autogramm zu schreiben. Diesen Scheiß habe ich nicht mitgemacht und das wollte ich auch nicht. Und da bleibe ich auch heute dabei. Mir ist dann im Laufe der Jahre das Nennungsbewusstsein verloren gegangen, diesbezüglich, weil ich habe damals mehr Zeit gehabt als heute. Ich habe manchmal eine Stunde, während die anderen schon längst zu Hause vorm Fernseher saßen, habe ich dann noch eine Stunde vor den 20 Kindern und Jugendlichen gestanden und habe jedem Einzelnen, der es nicht hören wollte, erzählt, warum gehst du nicht zu deinem Milchmann? Hast du dir von dem schon ein Autogramm geholt? Und macht dein Vater eigentlich auch eine wertvolle Arbeit? Oder was ist denn an mir Besonderes? So, ne? Also ich hatte da ein hohes Sendungsbewusstsein. Und ich treffe auch heute immer noch Leute, denen ich damals kein Autogramm gegeben habe und die mich dann ansprechen, die sind alle was geworden. Muss ich ehrlich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben morgen eine Pressekonferenz mit der darf man das sagen?
Das wissen wir nicht. Mit wem hast du denn?
Nein, mit der TKK. Nein, morgen. So,
das ist morgen. Übermorgen. Wir veröffentlichen erst morgen Abend. Das kriegen wir hin.
Ja, wie gesagt. Raus. Also da war eine Frau, die, wir haben das ja vorbereitet, ich glaube, bei der TKK, Die haben mit der Sammelaktion schon angefangen mit ihrem Weltverbessererkonzept. Und dann kam die Frau mit einem Buch zu mir, die war als kleines Kind vor 30 Jahren in Mönchengladbach zu mir gekommen und ich habe dir das Autogramm nicht gegeben. Das habe ich jetzt nachgeholt. Und sie ist jetzt eine leitende Position bei TK, bei der Technikkrankenkasse. Jetzt siehst du, was weiß ich, was aus dir geworden wäre, wenn ich damals dir nicht den erzieherischen Impuls gegeben hätte. Also wie gesagt, so viel zum sogenannten Personenkult. Also was sich hier jetzt abgespielt hat, ich habe in all den Vereinen, wo ich gewesen bin in den Jahren, ich habe dann irgendwann mal damit angefangen, dass ich zu den Fans gehe, weil ich ein Bedürfnis hatte, mich dafür zu bedanken, dass sie gekommen sind. Daraus hat sich das ergeben. Ich bin immer nur zu dem Fanblock gegangen, vorm Spiel habe mich bedankt, dass sie gekommen sind, und bin hinterher auch nochmal hingegangen. So, daraus hat das sich so entwickelt und das habe ich hier auch gemacht. So, und dann ist das aber, habe ich gesagt, damit wäre es dann gut. So, dann bin ich hier an der Südkurve lang gelaufen. In der nächsten Woche kam dann der Christoph Hieper zu mir und was weiß ich, wer alles noch und wir haben zig Mails und Anrufe und wieso ich denn jetzt nicht zur Gegengerade laufe. Ich sag, wie, was? Okay, beim nächsten habe ich zur Gegengerade gelaufen. Das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht. Dann war die Nordkurve fertig, weil die war dann zu Ende gebaut. So, dann haben die sich gemeldet und haben sich beschwert, warum ich da nicht auch noch hingegangen bin. Die einzigen, die sich bisher noch nicht beschwert haben, das war die Haupttribüne und deswegen bin ich da auch nicht hingegangen. Also wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe das hier nicht so empfunden. Ich empfinde das hier anders. Ich habe ja gefühlt, sagen wir mal, mit 80% der Leute, die hier ins Stadion gehen, schon gesprochen und ein Selfie gemacht. Das Selfie hat ja das Autogramm ersetzt. Geht auch schneller, obwohl manche wirklich lange brauchen, um zur Potte zu kommen. Und ich dann oft sage, du sollst uns nicht anrufen, du sollst uns einfach nur fotografieren. Also ich muss ehrlich sagen, das ist für mich ist das hier eine ganz besondere Situation, weil so eine Verbundenheit, wie ich sie hier empfinde im Stadion mit den Fans, mit der überwiegenden Mehrzahl der Fans, das habe ich noch nirgendwo gespürt. Hat aber auch etwas, das beruht auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, weil ich glaube, dass ich mit dem, was ich als Gesamtkunstwerk abgeliefert habe in meiner Karriere, als Spieler, als Trainer, mit meinem politischen Engagement, mit meinem sozialen Engagement, mit dem Piraten-Image, ich habe auch die langen Haare gehabt und bin in der Friedensbewegung rumgelaufen, habe alles gemacht und so weiter. Und da sind eben auch viele im Stadion, die das miterlebt haben, mitverfolgt haben, dass das auch eine gewisse Wertschätzung ist, unabhängig davon, ob ich jetzt die falsche Taktik wähle oder die richtigen Spieler aufgestellt habe oder was weiß ich was gemacht habe. So, und das ist für mich eine besondere Situation. Ne? Also ich habe das nicht als Personenkult empfunden, wenn ich da die Runde drehe, sondern ich habe es unheimlich gerne gemacht, nicht um mich feiern zu lassen, sondern um mich vorab zu bedanken und die Leute auch heiß zu machen. Das ist auch eine gewisse Wertschätzung. Und ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, die sagen, die mich darin bestätigt haben. Das hätte ich auch nicht mehr gemacht. Leute, die, also wenn ich gespürt hätte, dass Leute sagen, weil dreht der jetzt völlig durch, was will der von uns? Der soll sehen, dass die Mannschaft gewinnt, die soll uns mal in Ruhe lassen. Aber es war das Gegenteil bei der Fall. Wenn ich es dann mal nicht gemacht habe, habe ich auch schon mal nicht gemacht, auswärts oder so, ne? Dann war direkt die Hölle los, ne? Ich meine, wenn ich durch die halbe Welt fahre und viele, die auch hier ins Stadion kommen, kommen ja auch von Pusemuckel, die kommen ja auch von überall her. So, und ich sehe mich dann, ich fühle mich gesehen, fühle mich respektiert. Dann macht der Trainer mich noch heiß. Also ich kenne das ja von vielen anderen, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn ich das in England sehe. Gut, der Kloppo, der geht mir vielleicht mal hin, aber die anderen Trainer macht mich einmal kurz so, das ist alles so oberflächlich und kann ich nichts mit anfangen. Für mich, klar, ich kann auch jedem eine SMS schreiben oder kann ihnen WhatsApp schreiben, klasse, Leute, habt ihr gut gemacht. Aber ich bin ein bisschen altmodisch diesbezüglich und dieses 1:1 jemandem in die Augen gucken. Ich habe auch dann im Laufe der Monate habe ich dann Fixpunkte im Stadion gehabt. Also an jeder Ecke war irgendwo einer. Mit dem habe ich das gemacht, mit dem das. Da, und der hat schon gewartet und der eine stand mit der Fahne und der nächste war das. Und mit dem muss ich noch abklatschen. Wehe, ich habe das mit irgendeinem nicht gemacht. Das war dann so ein Ritual an jeder Ecke sozusagen. Aber es ist eben auch einerseits das, was mir ein Bedürfnis war, was die Leute aber auch gerne mitgemacht gemacht haben und eingefordert haben. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig feiern, dass wir so irgendwo in der gleichen, die gleiche politische Ausrichtung haben und sagen, jawohl, alles, was hier im Stadion steht, das können wir alle gemeinsam unterstreichen. Und wir spielen jetzt nicht nur, um die 3 Punkte zu gewinnen, sondern um eben auch diese DNA des Clubs zu leben. Also das war schon was ganz Besonderes, habe ich unheimlich gerne gemacht. Da bin ich, muss ich auch ehrlich sagen, stolz drauf, auf diese Resonanz, die das im Stadion gehabt hat. Und ich vermisse das nicht, aber das sind unglaublich schöne Erlebnisse gewesen und auch, das hat mir unheimlich viel gegeben.
Aber das fand ich damals auch, ich würde behaupten, ich habe so ein bisschen Gefühl für unser Stadion. Und von 100 Trainern hätte ich bei 99 erwartet, wenn die bei ihrem ersten Spiel nach den Bedingungen wieder dieser Trainerwechsel ablief, reinkommen und irgendwie den Zuschauern applaudieren. Hätten die meisten doof geguckt und gesagt, was will der denn? Bei dir hatte ich den Eindruck nicht. Ich mag das Wort nicht mehr, weil Authentizität irgendwie so verbraucht ist, aber weil es irgendwie glaubwürdig war, weil man, fand ich, auf dem Rang oder auf den Stehplätzen auch gespürt hat, dass da mehr hintersteckt als nur, ich sag mal, irgendein Marketingberater hat mir gesagt, ich soll den Fans irgendwie ein gutes Gefühl geben, damit die mich irgendwie positiv bewerten, sondern das wirkte echt und glaubhaft. Und das fand ich völlig erstaunlich irgendwie, weil so Rituale bei uns so schnell eigentlich ja auch nicht stattfinden oder das irgendwie so von 0 auf 100 war. Das fand ich spannend.
Als ich damals anfing, meinst du?
Ja, so irgendwie nach dem Ingolstadt-Spiel, glaube ich, auswärts war das, dann irgendwie erstes Heimspiel. Und ich weiß noch, wir standen damals so relativ weit zur Nordkurve auf der Gegengerade. Wir haben uns alle angeguckt, so was wird das jetzt? Und irgendeiner meinte, ja, der hat das irgendwie früher schon mal irgendwo gemacht. So, okay, und man guckte sich das so aus der Distanz an. Aber es war okay, es war irgendwie ein positives Signal. Ich glaube, bei vielen Trainern wäre das anders rübergekommen. Von daher, das passt, glaube ich, so ein bisschen diese Resonanznummer.
Ja, ich glaube, Benno Müllmann hätte man das nicht so abgenommen, um das mal wirklich auszudrücken.
Ja, Bruno Labbadia.
Oh, dem will ich applaudieren. Dem schönen Bruno.
Du hast ja nur eine ganze Reihe an Vereinen gehabt im Lauf der Spieler- und Trainerkarriere. Auch da noch eine Frage von Arthur Armbrot. Wie viele dieser Ex-Vereine du noch im Blick hast, beziehungsweise wie intensiv dann vielleicht auch? Also insbesondere bei den ausländischen Stationen stelle ich mir das halt auch schwer vor. Also Panionios wurde schon genannt. Otelul Galati in Rumänien hätte ich jetzt so nicht in meiner täglichen Ergebnisübersicht.
Nein, auf keinen Fall. Also es war überall, wo ich gewesen bin, muss ich sagen, habe ich mich darauf eingelassen. Das muss man auch, mich auf die Menschen eingelassen und das war alles interessant. Ich möchte auch gar nichts missen von diesen ganzen Geschichten. Selbst AEK Athen, wo ich wirklich verarscht worden bin nach allen Regeln der Kunst. Die haben von Anfang an das Ziel gehabt, abzusteigen. Und sie hatten von Anfang an die Absicht, mich nicht zu bezahlen und auch die Spieler nicht zu bezahlen, damit der Schuldenberg nicht noch größer wird. Die haben uns richtig verarscht. Und die Fans sind sicherlich, wir haben ja eine Verbindung zu AEK, sind auch viele Leute, die auch linksgerichtet sind, sagen wir mal, aber die Vereinsspitze, das ist desaströs, was da für Leute rumlaufen. Die hatten einen riesen Schuldenberg. Also wie gesagt, die jungen Spieler hatten nichts zu essen. Wir mussten Frühstück organisieren, damit die überhaupt und auch Geld irgendwie verteilen, irgendwie Sponsoren finden, damit die überhaupt zum Training kommen konnten. Man muss ja jedes Mal Autobahngebühren bezahlen, Benzin. Mitarbeiter, das war super, super schwere Situation, aber selbst das war ein Erlebnis, was ich nicht missen möchte, weil das hat zu einer Solidarität und zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl geführt auf der Geschäftsstelle mit den Mitarbeitern. Selbst wenn du da wirklich ein paar Geisteskranke dabei hattest, was ich nicht missen möchte. Und aber gut, dass ich da jetzt nicht mehr hingucke, wie die spielen, gucke ich gar nicht, das ist klar. Das war geplant, die wollten einfach absteigen. In Griechenland kann man absteigen, unter dem gleichen Namen, im gleichen Stadion, mit den gleichen Trikots, im gleichen Trainingszentrum, mit einer anderen Steuernummer fängst du in der 3. Liga an, anstatt bei uns würdest du verschwinden ins Nirvana, die fangen in der 3. Liga an, damit der Weg nicht so weit ist, die Schulden sind dann weg, ne? Also ich habe mal überlegt, ob ich das hier nicht auch mache, dass ich mal richtig Schulden mache, heb den Finger, fangen wir eine neue Steuernummer an. Und also das ist ungeheuer. Da gucke ich wirklich nicht mehr hin. bei allem Respekt, Galazzi ist von der Bildfläche verschwunden, weil da der Eigentümer, der das damals übernommen hatte, der hat die einfach auslaufen lassen und die sind insolvent, die sind weg, so wie viele andere auch. Panionios ist ein ganz kleiner Verein. Das war alles personengebunden. Da waren Leute, mit denen, die mich geholt haben, mit denen ich mich wohlgefühlt habe, wo wir eine Zeit lang richtig gut zusammengearbeitet haben. Zweimal Fünfter geworden, UEFA-Pokal gespielt. Das war eine super erfolgreiche und schöne Zeit da in Panionios. Aber die Leute sind alle nicht mehr da. Das ist komplett anders. IKT, da läuft auch keiner mehr rum. Also da gucke ich nicht hin. Wo ich hingucke, schon mal natürlich in Mönchengladbach, weil ich da 8 Jahre gespielt habe. Und meine Familie da, meine Frau habe ich dort kennengelernt. Das ist natürlich ein Verein, wo ich mit dem ich vieles verbinde, wo ich auch die ganzen Jahre gewohnt habe. Und Bielefeld natürlich auch noch ein bisschen, weil das meine Heimat ist. Das ist so das Entscheidende.
Wie ist es denn mit 1860? Weil da haben wir extra eine Frage zu gehabt. Hast du dich letztes Jahr gefreut, dass die runtergegangen sind? Oder ist das auch mit Bedauern zur Kenntnis genommen worden?
Ja, solche Gefühle liegen mir fern. Also warum soll ich mich darüber freuen, wenn jemand einen Misserfolg hat?
Aber wir haben uns alle gefreut hier am Tisch.
Weil ein Heuschreckeninvestor dafür gesorgt hat, dass der Verein runtergeht und das eigentlich ja auch als Symbol dafür betrachtet werden kann, dass eben 50-1 so stark bleiben soll, wie es ist.
Ich glaube, der stand nicht auf dem Platz.
Ja, natürlich. Also da muss ich euch jetzt, ich kann das nachvollziehen, was ihr sagt, aber ich kann es nicht nachvollziehen auf einer menschlichen Ebene, weil ich ticke ein bisschen anders. Natürlich darf so etwas sich nicht durchsetzen. Das ist ganz klar. Ich will jetzt nicht wieder das Wort geisteskrank bemühen. Ist er wahrscheinlich nicht, aber wenn ich in einem Club bin, dann habe ich in erster Linie mit Menschen zu tun, mit Menschen, die da, mit denen ich, das sind meine Spieler, das sind meine Mitarbeiter, das sind die Leute, die im Club arbeiten, das sind die Leute, die den Nachwuchs machen, und das sind vor allen Dingen die Fans. Und 1860 München ist einer der größten Vereine in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder sie jetzt noch haben, aber das, wenn sie in der ersten Bundesliga spielen würden, dann hätten sie mehr Zuschauer als Bayern München. So, und diese Leute, die sind, ich habe diese Fankultur dort, gibt überall ein paar, die übers Ziel hinausschießen, aber die sind bereit und in der Lage, ihren Club zu unterstützen auf unglaubliche Art und Weise. So, und die sind über Jahre hinweg ins Nirvana geführt worden. Das ging schon los mit der unseligen Entscheidung des damaligen Präsidenten zu glauben, dass man mit Bayern München zusammen ein Stadion bauen kann. Und dabei dann die Rechte am Olympiastadion aus der Hand gibt. Denn die Voraussetzung dafür, dass die EU da auch noch Geld dafür gibt, dass dieses Stadion gebaut wird, war, dass man das Olympiastadion aufgibt und das nur noch für, was weiß ich, Stockcar Races und Konzerte zur Verfügung gestellt wird. So, was der, wie heißt der jetzt nochmal?
Wildmoser.
Was der Wildmoser dabei nicht berücksichtigt hat, ist, dass man diese 4,5 Millionen, die das jedes Jahr gekostet hat, was ja schon der Etat eines kleinen Zweitligisten ist, wenn ich so an Sandhausen denke oder so, dass man die vielleicht nicht mehr ganz so leicht aufbringen kann, wenn man mal absteigen sollte. So, und die haben damals sogar Euroleague gespielt und haben eine tolle, tolle Mannschaft gehabt. Aber mit dem ist alles den Bach runtergegangen und so ist der Verein kaputt gegangen. Deswegen war ich auch nur ein Jahr da. Das hat mir riesen Spaß gemacht, da zu arbeiten. Die haben eine tolle Nachwuchsarbeit. Du konntest zu dem Zeitpunkt auch letztes Jahr noch, kannst du zwei komplette Bundesliga-Mannschaften bestücken mit aktuellen Bundesligaspielern, die alle bei 1860 München aus dem Nachwuchsbereich kommen. Das ist unglaublich. Obwohl sie da auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber weil sie eben ein Einzugsgebiet haben über hunderte von Kilometern. Da ist Bayern München und 60. Nürnberg, das ist noch nicht mehr wahr, aber so weit wie die weg sind. Und von Ingolstadt war zu dem Zeitpunkt auch noch nichts zu sehen. Also das heißt, das war eine riesen, also eine ganz, ganz interessante Aufgabe. Aber du hast damals schon gesehen, du hattest keine Chance, das finanziell zu überleben. Und der Miki Stevic hat mir jeden Spieler verkauft, der den Ball halbwegs stoppen konnte. Und das unter Preis, damit sie überhaupt die Löcher stopfen konnten. Ne? Ich hätte beide Benders da. Den einen hat er eingetauscht gegen den Spieler in Dortmund und der andere sollte ein Jahr später dann nach. Ich habe gesagt, okay, aber einen brauche ich auf jeden Fall. Ja, mit beiden kannst du nicht spielen. Ich kann auch mit beiden spielen, interessiert mich nicht. Auch wenn die gleich aussehen, da kann man schöne Ist auch egal. Ich hätte dann den einen in der ersten Halbzeit gebracht und den anderen in der zweiten Halbzeit. Ohne dass der Schiri das gemerkt hätte. Aber ich will nur damit sagen, ich bin nach einem Jahr weggegangen, war eine Fehlentscheidung, weil ich nach Olympiakos gegangen bin. Und da, das war noch schlimmer. Das war ein anderes Thema. Aber weil jeder Spieler wurde für kleines Geld verkauft, damit du Löcher stirbst. Also ich sehe das, einerseits ist völlig klar, sowas darf nicht unterstützt werden, aber andererseits ist das natürlich für die Leute, für die Stadt, das ist sehenden Auges. Und dann kommt das nächste noch dazu, dass du immer Leute da gehabt hast, die eigentlich nicht dahin gehören. Ne, solche Clubs wie Schalke, wie früher auch Hertha, wie 1860 München, die ziehen quasi Leute an, die sich mal zeigen wollen, die aber eigentlich nicht dahin gehören, weil sie von Fußball keine Ahnung haben. Das sind so Volksclubs, die Tausende, Zehntausende von Mitgliedern haben. Und wenn du da keine Kontinuität reinkriegst, dann bist du ein Spielball der Medien und von allem anderen. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist einfach ein toller Verein eigentlich.
Ja. Trotzdem haben wir uns gefreut, auch wenn ich für die einzelne Person nachvollziehen kann, dass das sehr traurig ist. Wir hätten wahrscheinlich noch 2 Stunden füllen können. Wir haben dir aber vorher versprochen, dass wir die 2 Stunden nicht überziehen. Die haben wir jetzt fast erreicht. Ich würde 2 Fragen noch loswerden wollen. Zum einen, es gab gestern eine Sondersendung im Deutschlandfunk über Kabinenansprachen. Von daher eine Frage, was war vielleicht das Tollste oder Beeindruckendste oder Überraschendste, was in deiner Karriere mal bei so einer Kabinenansprache, vielleicht gerade in der Halbzeit, passiert ist, was dann entsprechend eine Folge in der zweiten Halbzeit hatte? Da ich dir das vorher nicht erzählen konnte oder nicht erzählt habe, ist das jetzt ein bisschen überraschend für dich als Frage. Du musst vielleicht ein bisschen nachdenken.
Eine Kabinenansprache, die ich selbst gehalten habe oder die ich erlebt habe?
Wie du möchtest.
Also ich wage zu behaupten, dass fast jede meiner Kabinenansprachen
zu unglaublichen
Auswirkungen der zweiten Halbzeit geführt hat. Also jetzt, also irgendetwas ganz Besonderes.
Hast du denn einen Trainer, der besonders gut oder besonders schlecht war in solchen Ansprachen?
Also Udo Lattek war mal 2 Jahre mein Trainer, Jupp Heynckes 6 Jahre. Das war normal, also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass da irgendwelche. Ja, wir haben einmal eine Situation gehabt, da haben wir in Köln gespielt. Jupp Heynckes war unser Trainer, das war so, keine Ahnung, 1981 muss es gewesen sein. Oder 79, ich weiß schon gar nicht mehr. So um den Dreh rum. 79, 80, ich weiß schon gar nicht mehr. Haben wir auf jeden Fall in Köln gespielt. Und dazu muss man wissen, dass Mönchengladbach in Köln immer gewonnen hat.
Natürlich.
Wir haben immer in Köln
gewonnen. So wie gewonnen. Wir in Braunschweig.
Also genau so. Was aber in Köln hat bei uns aber in Gladbach auch oft gewonnen. Also wir haben in Köln, wir haben immer gewonnen. Die konnten sich auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln. Und als wir einmal unentschieden gespielt haben, haben wir die Meisterschaft verloren. Das war mein erstes Jahr. Das war die letzte Meisterschaft vom 1. FC Köln, 77-78. Mein erstes Jahr in Mönchengladbach. Und da spielen wir 1-1 in Köln, weil Fussel Boders, der früher hier in St. Pauli gespielt hat, in Zweikampf gegen Heinz Flohe verloren hat. Das habe ich ihm bis heute nicht. Dann hätten wir nämlich 1-0 gewonnen. Und wäre es nicht zu diesem Showdown gekommen. Köln gewinnt hier in St. Pauli 5-1 und wir gewinnen 12-0, haben noch 7 Tore aufgeholt und waren mit der gleichen Punktzahl dann 5 Tore schlechter als sie. Und dann wurde uns doch unterstellt, wir hätten, ist egal. Auf jeden Fall, man muss das vorweg schicken, weil man muss wissen, dass wir in Köln haben wir immer gewonnen. So, dann liegen wir zur Halbzeit 3-0 zurück in Köln. Und dann hat sich etwas ereignet. In Mönchengladbach war das so, wenn du nur unentschieden gespielt hast in diesen Jahren, da waren wir ja mit Bayern München die führende Mannschaft. Wenn du unentschieden gespielt hast, dann ist der gesamte Vorstand am Montag war dann Sitzung und dann stand nicht nur der Trainer und der Co-Trainer, sondern der ganze Vorstand. Wir haben uns zusammengefasst nach allen Regeln der Kunst. Seid ihr bescheuert, was ist mit euch los? So, also das war ein No-Go, überhaupt unentschieden zu spielen. Jetzt liegen wir 0-3 zurück. Jupp Heynckes Trainer. Da ist der, der kommt der, ich weiß schon gar nicht mehr. Karl-Heinz Rigalski war Dozent an der Sporthochschule. Rolf Hering ist jetzt leider verstorben. War auch Dozent, aber war der Trainer von, der Konditionstrainer von Köln. Und der Drigi, der hat uns immer schon eine Woche vorher heiß gemacht. Ich glaube, der Jupp hat uns zusammengeschissen, der Präsident hat uns zusammengeschissen, die haben uns dann nach allen Regeln der Kunst zusammengeschissen. Und wie wir ja nach dieser Radiosendung wissen, ist nicht nur 4-0, sondern auch 3-0 ein sehr gefährliches Ergebnis. Da muss man wirklich aufpassen. Und so ist es dann auch gekommen. Wir haben nach der Halbzeit haben wir das 3-1 erzielt. Wir haben das 3-2 erzielt. Wir haben das 3-3 geschossen. Ich konnte dann, ich glaube, ich habe das 3-3 oder sogar das 4-3. Wir haben 4-3 geführt. Und es ist dann wiederum Wilfried Hannes zu verdanken gewesen, der dann in seiner grenzenlosen Arroganz, obwohl ich kurz davor war, dem Schuster den Ball wegzunehmen, dem immer zugerufen, schieß doch. Das waren so Psychotricks früher, ne, wenn er so 30 Meter vorm Tor war. Schieß doch, und dann hat er wirklich geschossen, hat den reingehauen, haben wir noch 4-4 gespielt. Also das war ein legendäres Spiel, wo eine Halbzeitansprache irgendwie scheinbar etwas bewirkt hat. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt aber auch nicht erinnern. Ich habe so viele Spiele gehabt. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob es mir auch so gelungen ist, meine Mannschaft so komplett umzukrempeln.
Gut, dann letzte Frage von meiner Seite zumindest. Transferwahnsinn, Summen, die gehandelt werden etc. Da sind wir ja als FC St. Pauli weit von weg, uns da auch nur annähernd in der Liga zu bewegen. Trotzdem haben wir ja ein recht alltägliches Problem mit Nachwuchsspieler wechseln innerhalb von Deutschland von einem Nachwuchsleistungszentrum zum anderen. Jüngst wieder geschehen Richtung Dortmund, Richtung Leipzig. Was können wir als FC St. Pauli denn machen, vielleicht auch du in deiner konkreten neuen Funktion, um sowas zumindest zu minimieren in Zukunft?
Ja, es ist natürlich super schwer. Diese Vereine gehen sehr, sehr offensiv mit ihren finanziellen Möglichkeiten und auch mit einer anderen Philosophie. Ich glaube, wir würden das, selbst wenn wir die finanziellen Möglichkeiten hätten, würden wir das nicht machen. Die Kinder und Jugendlichen so früh mit Geld zuzuwerfen, den Eltern Geld zu geben, ihnen vielleicht sogar einen Job zu vermitteln. Es werden ja sämtliche Register mittlerweile gezogen, um die Leute frühzeitig rüberzuholen. Und ob das immer der richtige Schritt ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich kenne keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Gerade bei diesen großen Vereinen, die Spieler alle einsammeln, wenn die eine Top-Ausbildung haben, dann kann es durchaus sein, so wie bei 60 München, dass die anschließend in alle Himmelsrichtungen gehen. Das bleibt jetzt erstmal noch abzuwarten, ob Leipzig das auch gelingt, dem auch gerecht zu werden. Warum gehen alle dahin? Es gibt ja gar keine Erfahrungswerte. Kriegen die wirklich so eine gute Ausbildung oder erliegen sie diesem schnellen Geld? Ich glaube, dass sie da die richtigen Trigger drücken. Das sind dann oft Familien, die sagen, jawohl, das Geld können wir jetzt schon gebrauchen. Ob das die richtige Entscheidung für den jeweiligen Spieler ist, das lassen wir mal dahingestellt. Von zu Hause weg, gehen die Eltern mit oder wie alt sind sie? Also es tut mir leid. Wir können nur versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass sie bei uns eine gute Ausbildung kriegen. Dafür müssen wir natürlich auch besser werden. Das versuchen wir, unsere Trainer besser zu machen. Es würde natürlich auch Sinn machen, wenn wir noch bessere Installationen hätten. Das ist völlig klar, dass wir auf guten Plätzen trainieren können. Mit Leipzig kannst du dich eh nicht messen. Die haben da 100.000 Plätze und ich weiß nicht was alles. Aber am Ende des Tages ist das Entscheidende nicht die Qualität der Installation, sondern ist die Qualität der Trainer. Die Qualität der Trainer, die Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann Spieler technisch taktisch ausbilden, wie ich will, wenn die nicht den richtigen Charakter, die richtige Persönlichkeit haben. Und das kann behindert werden, wenn ich in so einen Club gehe. Gehe von zu Hause weg. Kann auch sein, dass es klasse ist, wenn sie von zu Hause weggehen, weil sie zu Hause vielleicht nicht die richtigen Bedingungen haben. Ist auch möglich. Aber unser Ziel ist es natürlich, die Leute davon zu überzeugen, dass sie bei uns gut aufgehoben sind, dass sie bei uns mit guten Trainern zu tun haben, dass sie bei uns auch eine gute Persönlichkeitsausbildung bekommen, was die halbe Miete ist. Mentalität schlägt oft Qualität. Ich habe in meiner Karriere Hunderte von, hunderte ist auch übertrieben.
Viele.
Ich habe 14 Talente.
Viele Spieler erlebt, die Riesentalente waren, die sich aber nicht durchgesetzt haben, weil sie eben nicht den richtigen Charakter hatten, nicht das richtige Durchsetzungsvermögen. Ich weiß nicht was. Persönlichkeit spielt heutzutage eine riesengroße Rolle. Das muss unsere Nische sein, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, zu sagen, wir wollen die Spieler ausbilden, dass sie wirklich vorbereitet sind und dass sie uns wirklich helfen können. Und dabei wird uns natürlich helfen, wenn wir irgendwann mal mehr Spieler oben durchkriegen würden. Denn die Durchlässigkeit von uns, wenn wir Talent haben nach oben, ist natürlich wesentlich größer, als das in solchen Clubs der Fall ist. Wenn du da hingehst, dann musst du schon ein super, super Talent sein. Wer schafft es denn von Bayern München oben rein oder von Dortmund oben rein? Die Dortmunder holen sich auch für Abermillionen, so Pulisic, so dies.
Ja, Pulisic und wie sie alle heißen, das war der Moment, wo unsere Tondatei dann nicht mehr zu retten war. Es folgten noch Pi mal Daumen, knapp 10 Minuten und wir haben dann auch doch die restlichen fehlenden Hörerfragen an Ewald tatsächlich stellen dürfen, weil es ihm so gefallen hat. Wir haben uns dann brav verabschiedet und dann stieß halt jemand gegen das Kabel. In dem Sinne, die Minuten sind leider nicht wiederherstellbar. Wir beenden das jetzt trotzdem an der Stelle. Ich wünsche euch allen viel Spaß und hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat. Und für euch kommt jetzt noch Wilko mit. Wilko liest aus alten Übersteigern, erzählt euch aber selbst, was er da genau vorliest. Viel Spaß, bis dann. Tschö.
Hallo, liebe Millerton-Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge Wilko liest aus alten Übersteigern steht an. Ich habe das letzte Mal aus der Nummer 23 vorgelesen, habe mir die Nummer 24 vorgenommen und musste zu dem Schluss kommen, dass das alles nichts taucht. Die 24 besteht im Wesentlichen aus Wundenlecken nach einer verheerenden Niederlage gegen Cottbus im Pokal und gegen Rostock in der Liga. Alles sehr unerfreulich. Die Antifa hat einen Brief drin, dass es die Antifa nicht gibt, schon gar nicht in der Schanze. Aber ansonsten Sechser in Dönches. Deswegen bin ich gleich zur Nummer 25 übergegangen, welche erschien am 21. Februar 1997 und immer noch eine Mark 50 kostet. Ein Cover von Guido Schröter vorne drauf, eine Comic-Ausgabe. Er illustriert auch sehr viele Artikel. Ich lese als wunderschöne Referenz auf den aktuellen Übersteiger, der sich nämlich um Kapitalismus im Fußball dreht, die allererste Die Lage der Liga von Hermanus Pfeiffer, die seitdem jährlich zum Ligastart erscheint. Den ersten Artikel zum Thema gab es dann zur Rückrunde der Bundesliga 97-98. Fußballkapitalismus, die Bundesliga in ihrer 34. Rückrunde. Eingerahmt ein Zitat von Franz Beckenbauer. Ich sehe für unseren Sport eine Gefahr, wenn er weiter kommerzialisiert wird. Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußball-Heros und Präsident vom FC Bayern München, in seiner montäglichen Kolumne in der Bild-Zeitung. Ich befürchte, dass der Fußball kaputt geht, klagte VfB-Präsident Meyer Vorfelder im Januar dem Bundeskanzler sein Leid. Der Profifußball entwickelte sich zu einem ruinösen Geschäft, schrieb der Liga-Ausschussvorsitzende des DFB in seinem Brief. Derweil kaufte der britische Milliardär Joe Louis für umgerechnet über 100 Millionen D-Mark ein Viertel des Kapitals der Glasgow Rangers. Louis geht es nicht um Punkte und Tore, sondern um finanziellen Gewinn. Ihm wird keine emotionale Nähe zum Fußball nachgesagt, meldet die FAZ. Beide Ereignisse, Pleiten wie Profite, haben dieselbe Basis, den Fußballkapitalismus. Die Analyse von Hermanus Pfeiffer, Wirtschaftswissenschaftler, Publizist und praktizierender St. Pauli-Fanatiker, erschien zunächst in DS, das Sonntagsblatt. Pfeiffer hat sie für den Übersteiger aktualisiert. Fußball ist wie das richtige Leben. Ein fantastischer Rekordgenuss, preist der Fußballverein Bayern München darum seinen gleichnamigen Kaffee an. In der billigen Blechdose mit Bayer-Motiv kostet das dunkelbraune Pulver satte 12 Mark, immerhin in limitierter Auflage. Der einstige Fußballclub und heutige Versandhändler bietet in seinem mehr als 100-seitigen Katalog aber auch herzhaftere Genüsse, etwa den Landjäger namens Torjäger. Aber nicht ausschließlich das Wurstgeschäft des FC Bayern boomt. Der gesamte Umsatz mit Fanartikeln verdoppelte sich in einem Jahr. Die gesamte Bundesliga, sportlich in Europa eher zweitklassig, erlebt einen ökonomischen Boom. Die Balltreter haben den Kapitalismus entdeckt. Finanzielle Nutznießer in der Dreiklassengesellschaft sind vornehmlich die auch international spielenden Großvereine. Der Umsatz des Branchenführers Bayern München überstieg im Geschäftsjahr 95/96 die 147 Millionen Mark, ein Plus von fast 20%. Und Doppelmeister Borussia Dortmund legte gar um mehr als 50% zu. Über 9 Millionen Zuschauer durchschritten die Stadiontore in der zurückliegenden Saison, mehr als jemals zuvor. Zusätzliche Einnahmen brachte der Bau von teuren Sitzplätzen und VIP-Logen. In Tüdelchen noch. Die klassischen Stehränge sind mancherorts vom Aussterben bedroht. Trotz Zuschauerrekorden nahm aber die finanzielle Bedeutung der Stadionbesucher ab. Brachten sie noch in den 80er Jahren das Gros der Fußballmillionen auf, sank der Anteil bei Spitzenclubs auf bis zu einem Viertel, mit weiter abnehmendem Trend. Die anderen Viertel entfallen bei Großclubs jeweils auf TV-Honorare, Werbegeschäfte sowie dem Verkauf von Fanartikeln und Lizenzen. Letzteres wird immer wichtiger. Der bürgerlich biedere Branchenprimus Bayern verdoppelte seinen Umsatz mit Fanartikeln innerhalb eines Geschäftsjahres auf 69 Millionen DM. Zum Vergleich. Der FC St. Pauli erlöste 1,5 Millionen. Übrigens Vereinsrekord. Aus den Einzelheiten seiner Bilanzposition macht der gelangweilte Bayern-Pressesprecher Markus Hörwig ein Ballgeheimnis. Sicher ist, dass in die Rubrik Merchandising der eigene Versandhandel mit Bayern-Devotionalien fällt. Vom Filzhut Mia San Mia bis zum Computerdrucker von Newell Packer. Lukrativ ist auch die Vergabe von Lizenzen an Unternehmen, die sich oder ihre Produkte mit dem Bayern-Emblem schmücken wollen. Der Versand des Bayern-Weines im Dreierpack zu 35 Mark bringt dem Verein 17,50 Mark ein, plauderte Manager Uli Hoeneß in einer Fernsehsendung leutselig aus. Gewinnspanne 50%. Derweil werden allerorten weitere Profitansätze gesucht. Borussia Dortmund privatisierte zusammen mit seinem Hauptsponsor, der mittelgroßen Versicherung Continentale, das städtische Stadion. 13.000 neue Sitzplätze bringen etwa 8 Millionen Mark zusätzlich in die Saisonkasse. Mit dieser großen Platznachfrage haben wir eine besondere Situation am Standort, warnt Verwaltungsleiter Dr. Christian Hocken-Jos jedoch vor Nachahmung. Neue Einnahmemöglichkeiten sehen die Ruhrgebietler im eigenen Stadion TV und in einer Gastronomie mit Stammplätzen in Tüdelchen, die an gut 150 Sponsoren ab 40.000 D-Mark vermietet wurden. Im Preis enthalten sind werbliche Maßnahmen. Zitat Ende. Der Hamburger Sportverein baut auf Investitionen in steuerprivilegierte Immobilien in Ostdeutschland. Borussia Mönchengladbach kooperiert für den Fanversand mit dem Bertelsmann-Konzern, der über seine Tochter Ufa zugleich den zweitklassigen Hauptstadtclub Hertha BSC faktisch aufkaufte. Kommerzielle Zukunftshoffnungen setzen Großvereine auf das digitale Fernsehen und Pay-per-View. TV-Gucker sollen Spiel für Spiel teuer bezahlen. Im kommerziellen Rausch übersieht manches Vereinspräsidium die Gefahren. Helfen könnte da ein Blick in das Fußballmutterland, zugleich dem Vaterland des Kapitalismus. Sportlich und ökonomisch lange Zeit von der Spielfläche verschwunden, ist England seit 1996 wieder der globale Fußballmagnet. Das Fernsehen zahlt mehr als das Doppelte der deutschen Honorare. Ähnlich verläuft die Entwicklung in Spanien. Astronomisch muten auch die 150 Millionen D-Mark an, die Manchester United für seinen Vertrag mit Ausrüster Umbro bis zum Jahr 2002 kassieren soll. Mittlerweile behaupten sich 8 britische Fußballclubs als Aktiengesellschaft an der Londoner Börse. Der Football Club Index von Nomura Research sprang von Januar bis Januar um 248% nach oben. Neue Zielgruppen wurden von den Werbestrategen mobilisiert, insbesondere die unterhaltungs- und zahlungswillige gehobene Mittelklasse. Fort bleiben dafür die traditionellen Fußballanhänger. Aus einer Leidenschaft von Millionen wird belangloses Entertainment. Und dies könnte mittelfristig nicht nur die geschäftliche Basis zerrütten. Der Zwang zum Sitzplatz droht die traditionelle Fußballanhängerschaft zu zerstören und die Fans, nicht die Hooligans, aus den Stadien zu vertreiben, beobachtet der Hannoveraner Sportsoziologe Gunther Pilz. Ein sozial-politisch nicht zu unterschätzender Sprengstoff. Auch im hiesigen Wirtschaftsaufschwung finden wir Verlierer. Der halbprofessionelle Regionalliga-Kick verarmt, die zweite Liga steht abseits und auch mancher Erstligist. Der hochverschuldete Aufsteiger Arminia Bielefeld wartet bislang vergeblich auf Fan-Euphorie und Merchandising-Millionen. Die Banken verweigerten zeitgleich neue Kredite, meldet das Fachblatt Kicker. Um die aktuelle Liquidität zu sichern, verkaufte die Arminia schon im Herbst Eintrittskarten für die beiden Topspiele im kommenden Frühjahr. Kein Einzelfall. Die Hälfte der Bundesligisten erwartet im demnächst anlaufenden DFB-Lizenzierungsverfahren für die Saison 97-98 erhebliche Probleme. Den Liga-Mittelbau mit ungewissen Zukunftsaussichten bilden Clubs mit kleinem Jahresetat um die 20 Millionen Mark, aber mit solidem Management und ohne Schulden wie der proletarisch bissige FC St. Pauli. Dabei ist der eloquente Vizepräsident Hinzpeter überzeugt, dass wir keine Chance mehr haben, an Dortmund oder Bayern ranzukommen. Dahinter gäbe es maximal weitere 9 Vereine, die um die lukrativen UEFA-Cup-Plätze streiten. Selbst diese Vereine sind weit weg von unseren Möglichkeiten. Zitat Ende. Arm, aber bilanziell gesund. Solches gilt nicht für jeden Bundesligisten. Die Klassenfronten verhärten wird die künftige Vergabe der TV-Gelder. Erstmals wird ein Teil, 16 Millionen D-Mark, ab dem Sommer leistungsorientiert nach Tabellenplatz vergeben. Derweil die Ligaeinnahmen innerhalb von 10 Jahren in Wolkenhöhe kletterten. Allein die Fernsehgelder sprangen von 12 auf etwa 255 Millionen Mark, schufen unkontrollierte Vereinsfürsten einen alpenhohen Schuldenberg. Insgesamt beträgt die Schuldenlast der beiden Ligen, dies soll das jüngste Lizenzverfahren des Deutschen Fußballbundes ergeben haben, über 550 Millionen Mark. Bestätigen mag der oberste Bundesligist, DFB-Direktor Wilfried Straub, solche Zahlen nicht. Aber die Entwicklung ist nicht positiv. Zitat Ende. Durch den Wegfall der Ablösesummen für Spieler mit auslaufenden Verträgen, durch die immens gestiegenen Kickergehälter und durch einen noch ungewissen Beitragssprung für die Berufsgenossenschaft sei Solidarität gefragt. Zitat, auch Bayern München braucht Spielpartner, die wirtschaftlich gesund sind. Zitat Ende.
Love. Geil, Mann. Dankeschön.